quasi von 000 zur saubere Struktur, saubere Prozesse, guten Marketingauftritt mit wirklich allen Kanälen, die bespielt werden, mit extrem vielen Dienstleistern und Supportern. Ich bin auf einer grünen Wiese. Ich habe mich immer gefühlt wie, ich habe gesagt, ich fühle mich so ein Finanzstartup, wo wirklich ein neues Unternehmen aufmacht, auch wenn es eine Agentur ist und was Bestehendes ist, aber dass ich mich komplett auf der grünen Wiese austoben kann und alles so aufstellen kann, wie ich es will. Ich musste auf nichts Bestehendes zurückgreifen, weil es gar nichts Bestehendes gab. Ich konnte jeden einzelnen Prozess so machen, wie ich es wollte, wie wenn ich wirklich ein neues Unternehmen gründe. 23 war das quasi eine zweiköpfige Agentur. Knapp 2 Jahre später sind wir jetzt bald 11-köpfig.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch bitte auf der Plattform Ihrer Wahl und bewerten Sie ihn. Kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast. Er war im vergangenen Jahr beim OMGV Agentur Award in der Kategorie Neue Wege, Neue Medien nominiert und zwar von, ich sag mal, Mr. Futurance, Maximilian Schroll. Er hat ihn mir empfohlen und auch genau dazu geschrieben, also der hat die Nachfolge einer Agentur in Stuttgart angetreten und hat diese sowohl infrastrukturell als auch, was das Marketing angeht, komplett innoviert. Er zählt zu den besten jungen Vermittlern der R&V und geht in deren Generalagentenvertrieb ganz neue Wege. Das fand ich schon mal spannend. Und dazu, dann habe ich ein bisschen mich so angeschaut, was er so tut und las dann, dass er eine Bachelorarbeit geschrieben hat mit dem Thema die Digitalisierung als Herausforderung für den Generalagentenvertriebsweg. Eine Analyse am Beispiel der R&V Allgemeine Versicherung AG. Also jemand, der quasi im Prinzip Theorie und Praxis bei dem Thema Digitalisierung der Ausschließlichkeit mitbringt. Und das bespreche ich heute mit ihm und zwar mit Marco Klenk aus Stuttgart. Hallo Marco, schön, dass du da bist.
Hi Marco, freut mich riesig hier zu sein.
Mal kurz so für unsere Gäste zum Zuhören, wo ich dich angeschrieben habe und sagte, lass uns mal, ich will mit dir mal reden, lass mal machen. Hast du gemeint, ich bin kurz im Urlaub und habe dann festgestellt, dass du auch sagtest, du bist halt wirklich im Urlaub und nicht, wie es nämlich aktuell so fancy immer klingt, sind ja alle so auf Workation.
Ja.
Und das fand ich aber gut. Also warum hast du das nicht als Workation gemacht, sondern als Urlaub?
Ganz einfaches Thema. Ich habe die Agentur zum 01.01.23 bin ich in die Selbstständigkeit gegangen. Und das waren jetzt natürlich auch echt, muss man einfach sagen, knallharte 2,5 Jahre mit sehr wenig Urlaub, sehr wenig Auszeit, sehr wenig Erholung und sehr viel Wochenendsarbeit und einfach sehr viel auch im Privaten irgendwo zurückstecken. Und dann war mir halt einfach auch mal wichtig, ja, einfach mal durchzuschnaufen. Jetzt nicht, weil ich zwingend Urlaub gebraucht hätte. Ich hätte das locker durchziehen können, aber ich habe mir gesagt, komm, ich hatte letztes Jahr 7 Urlaubstage, davon waren 2 JGAs und sorry, dass ein JGA nicht ein Urlaubstag ist. Ich denke, das brauchen wir jetzt hier nicht weiter ausführen. Und nee, da ging es einfach mal drum, Füße hochlegen, entspannen. Und klar, es wurde dann mit einer Freundesgruppe, wir waren zu viert unterwegs, war das Reiseziel dann Bali und dann halt auch bewusst. Weil ich dir ehrlicherweise sagen muss, ich finde so diese LinkedIn-Bubble mittlerweile mit jeder ist auf Bali, das Leben ist auf Bali so toll, so schön, man kann dort alles viel besser machen. Klar geht das, wenn du komplett für dich alleine bist oder ein digitaler Coach, aber wenn du halt hier wie ich ein Team hast, wir wären jetzt bald 11-köpfig, du kannst ja nicht dein Team aus dem Ausland führen und vor allem erstmal dein Unternehmen aufbauen. Und da war für mich klar, ich arbeite mal nichts, ich musste mich dazu zwingen. Ich habe es nicht ganz geschafft, bin ich ehrlich. Aber die ersten 1,5, 2 Wochen habe ich es wirklich komplett mal sein lassen. War morgens kurz am Handy und ich hatte mein Handy tatsächlich immer nur im Flugmodus. Ich war tagsüber 6, 7, 8 Stunden nie am Handy, außer mal um ein Foto vom Strand zu machen. Aber das war immer offline, damit ich erst gar nicht hin kann. Also ich war nicht mal privat in Instagram, WhatsApp unterwegs und habe dann nur morgens und abends mit meinen Freunden und Bekannten Kontakt gehalten. Und ja, deswegen war das für mich mal ein reiner Bali-Urlaub und wie du es gesagt hast, nicht das typische, ich sitze mit meinem MacBook mittags im Café und mache eine Workation und mache meine 3 LinkedIn-Posts davon, was jetzt alles besser ist.
Ja, das finde ich super. Du hast zum einen hast du meine Frage schon, die ich gerade noch mal stellen wollte, hast du es geschafft? Gleich mit beantwortet. Nicht ganz, aber ich finde es super. Ich finde einfach echt cool, dass du halt genau das, Weil eigentlich würde man ja sagen, oder sagen ganz viele, okay, gerade am Anfang, ne, heute gerade in unserer aktuellen Gesellschaft, ja, du musst am Anfang, die ersten Jahre, musst du möglichst viel hasseln und so weiter und keine, ne, also hier, ich bin im, was war es, 4 a.m.? Nee, ja, 4 a.m.
5 a.m., aber ach, 5. Bin ich tatatsächlich auch drin, das mache ich auch 2-3 Mal die Woche.
Ach so, gut, ja gut, 2-3 Mal die Woche, aber nicht durchgehend, aber deswegen ja. Fand ich das einfach, das fand ich mega sympathisch, muss ich sagen. Das ist mir direkt mal so, sehr schön. Und das Zweite ist, ich habe ja gerade gesagt, deine Bachelorarbeit, die hast du ja zu dem Thema geschrieben, was du jetzt gerade so machst. Hast du noch irgendwie so in Erinnerung mal ganz kurz, so schon mal, wir werden ein bisschen später noch ausführlich, aber was war so deine Key-Erkenntnis in der Bachelorarbeit?
Key-Erkenntnis war, also die habe ich 2016, 2017 geschrieben. Ich habe 17 einen Abschluss gemacht und ich muss dir auch ehrlicherweise dazu sagen, zu der Zeit habe ich das geschrieben, weil halt natürlich jeder über Social Media irgendwie schreiben wollte. Das war natürlich so das Thema von der Bachelorarbeit. Und damals hatte ich überhaupt nicht im Kopf, selbstständig zu werden und Generalagent zu werden. Deswegen, das war für mich so alles außer das. Wie es jetzt geworden ist, sehen wir ja. Aber was war da so die Key Facts? Da war halt natürlich Social Media gerade zum Anlaufen. Da hast du gemerkt, okay, da kommt ein bisschen Traffic rein. Aber wirklich, das eine weiß ich noch. Die höchste Auswertung von Thema, wann nehmen Menschen das Thema Versicherung wahr in Werbung, war tatsächlich einfach durch den Fußballplatz und durch den Sportplatz und Bandenwerbung. Damit haben bei meiner Umfrage wirklich, das waren damals, ich meine 25-30%, ich kann sie gerne im Nachgang auch mal raussuchen, die halt das Thema Versicherung assoziiert haben, wo nimmst du es wahr, war das komplett auf Platz 1, halt die typische Bande am Sportplatz, also doch noch so die analoge Werbung. Mit wahrscheinlich ist der Versicherungsvertreter regelmäßig da, man sieht ihn, trinkt mal ein Bierchen mit ihm. Ja, ja. Das war tatsächlich Platz 1 und natürlich hast du eine Tendenz gemerkt, dass so ein bisschen Fernsehwerbung nicht so hoch aufgehängt war, aber dass das Thema Internet war ja da schon so leicht im Kommen und dann gab es die Ersten, die das Thema einfach gut gemacht haben. Aber ich glaube, da war 2017, da bist du jetzt wahrscheinlich eher der Experte, ja. Doch noch relativ früh für Social Media Marketing und so weiter in unserer Branche.
Ja, also der Erste, der ist ja wirklich durchgespielt oder öffentlich sichtbar durchgespielt hat, würde ich sagen, ist einfach mal Basti Kunke, da kann man sagen. Und der hat, glaube ich, 20, er hat, glaube ich, 20, wenn ich richtig erinnere, bin, glaube ich, 2016, hat er, glaube ich, seinen Kanal gegründet. Ja. Wenn ich mich recht erinnere. Also das waren die Anfänger. Das ist einfach der, ne, dann kam jetzt immer mehr und mittlerweile, und das ist verrückt, ich spreche immer wieder mit Leuten, die einfach jetzt das auch immer noch so entdecken und sagen, okay, das musst du jetzt so machen, wo ich denke, krass, das ist einfach jetzt, also ja, musst du, aber das ist krass, dass du das jetzt entdeckt. Ja. Aber so, okay, aber dann ging deine Bachelorarbeit also primär um Social Media, wenn ich es richtig verstehe, oder?
Ja, das im Grunde halt über die verschiedenen Möglichkeiten, wie wirst du als Agentur wahrgenommen, quasi, was ist quasi Stand jetzt, was musst du machen, weil ich war schon immer ein Fan von, das eine tun, das andere nicht lassen und deswegen wollte ich da mal eine Auswertung fahren, wie ist Stand da die Gewichtung, damit man halt auch eine klare Tendenz sieht, okay, wo soll denn der Weg hingehen und das sieht man ja heutzutage, dass das Thema Social Media doch relativ wichtig wurde und man dann doch ganz viel mitmachen kann und ja.
Ja, genau. Aber Digitalisierung von einer Agentur, von deiner Agentur, wenn wir noch sprechen, wenn wir zu dir und deiner Agentur kommen. Erstmal kommen wir jetzt ja zu dir. Und da ist ja meine erste Bitte immer, meine Gäste, stell dich doch mal selbst mal jetzt vor mit 3 Hashtags und sag mal, warum die zu dir passen.
Hashtag 1 ist Unternehmer. Und zwar, wieso passt das zu mir? Das ist einfach jetzt, wie wir es in den letzten Jahren gemerkt haben, eine gewisse, man sagt ja neudeutsch Machermentalität, das ist ja so das neue Wort. Aber halt auch einfach wirklich das Thema Unternehmer zu sein, beziehungsweise Unternehmer zu werden, weil in meinen Augen denken viele, sie wären Unternehmer bei uns in der Branche, sind aber tatsächlich nur selbstständig, in meinen Augen in einem goldenen Hamsterrad, die halt dann 4, 5, 6 Angestellte haben. Aber noch viel zu viel selber mitmachen, weil meine Vision von Unternehmertum, für mich hat das 2 Stufen. Stufe 1 vom Unternehmertum ist, die Agentur, meine Firma läuft komplett ohne mich. Das heißt, ich habe quasi durch mein Personal Branding über Jahre, durch Prozesse, durch Strukturen, durch alles drum und dran die Welt geschaffen, dass ich quasi nicht mehr arbeiten müsste, sodass das Unternehmen komplett ohne mich läuft, weil ich die richtigen Leute auf der richtigen Position habe. Ich sorge durch mein Personal Branding für Neukunden und alles andere läuft. Das ist für mich so Step 1 vom Unternehmertum. Und das ist ja Schlussweg bei vielen oder bei fast allen einfach nicht möglich. Ich bin auch ehrlich, Marco, ich will gar nicht, dass es so wird, weil ich habe viel zu viel Spaß, meine Firmen zu betreuen. Mir macht das einfach Laune, auch die Menschen kennenzulernen und die einfach auch, dass das wächst und dann Step 2 vom Unternehmertum ist, dass mein Unternehmen sogar ohne mich wächst. Das ist für mich dann die Königsdisziplin und das sind für mich so die zwei Visionen, wo ich, sage ich mal, bei Step 1, auch um deine Eingangsfrage mit dem Bali-Urlaub zurückzukommen, natürlich dann auch mal immer wieder so Phasen sind, wo man gucken kann, hey, man ist jetzt mal 2, 3 Wochen gar nicht da. Läuft es denn eigentlich? Ist man schon mal auf dem richtigen Weg, dass schon mal gewisse Bereiche ohne einen funktionieren? Und habe natürlich jetzt schon viele Dinge im Kopf und auch schon so Teil in der Umsetzung, halb in der Umsetzung, wo wahrscheinlich in den nächsten 1, 1,5 Jahren kommen werden, dass man halt einfach, ja, sich aus dem operativen Geschäft zu großen Teilen rauslösen könnte. Und das ist für mich ein Thema, wo ich denke, das beschreibt mich ganz gut und vor allem auch so ein bisschen die Unterscheidung zur Branche.
Wie bist du auf die. Als erste wäre jetzt für mich selbstverständlich gewesen, so was halt, okay, Unternehmen, irgendwann läuft es ohne mich, ich bin nur, große, große Anführungszeichen, ich bin nur Chef,
Ja.
habe es gebaut und es läuft. Das ist mir geläufig, verstehe ich auch voll und ganz. Das zweite aber mit dem, er wächst ohne mich, wie hat, also, wer war der Ideengeber dafür, dass du sagst, okay, so stelle ich mir Step 2 vor? Gibt es da irgendwie.
Tatsächlich irgendeine Motivationsseite in Instagram. Ich kann dir nicht mehr sagen, welcher
Ah, okay.
Unternehmer das war, sondern der hat da auch mal viel gesprochen. Und ich muss dir ehrlich sagen, wenn du dir mal mein Instagram durchguckst, das sind halt 40, 50% der Leuten, die ich folge, jetzt klar, meine Freunde, Bekannte, aber dann zu so diesen typischen, man kennt sie, diese Motivationssprüche, diese Business-Seiten, wo halt einfach die Sequenzen aus anderen Podcasts bringen. Und da habe ich das mal gesehen und da dachte ich mir auch, klar, was bringt das, wenn mein Unternehmen ohne mich läuft und halt einfach stagniert und nicht weiter wächst? Das ist jetzt bei uns in der Branche was anderes, durch Beitragsanpassung, durch irgendwo Neukunden, wenn du deinen Bestand hältst, aber jetzt mal Unternehmertum von der Definition. Wenn du immer den gleichen Umsatz fährst und immer alles stagniert, klar kannst du dich dann rausziehen, aber dann ist das irgendwann endlich das Ganze. Und deswegen war für mich das Step 2, dass quasi ich so die Werkzeuge den Leuten an die Hand gebe und die Möglichkeiten, dass die es auch hinkriegen, dass das Unternehmen auch weiter wächst, ohne dass ich dann gewisse Bereiche machen muss. Weil dann bist du ja wirklich in meinen Augen so zu 100% Unternehmer. Du hast es aufgebaut, du hast alles gemacht, aber du müsstest, dumm gesprochen, keinen Finger mehr krumm machen. Hast trotzdem dein Unternehmerlohn und alles läuft.
Sehr gut, da kommen wir später mal noch. Da muss Unternehmertum kommen wir später noch zu den beiden Steps mal. Okay, das war schon der erste Hashtag. Mega, ich bin gespannt
Ja.
auf den zweiten.
Zweiter Hashtag, GoGiver. Auch aus dem Buch. Da kommen wir später bestimmt auch noch zu 1, 2 Punkten. Und zwar, das ist einfach das Thema immer positiv sein. Ich
Okay.
habe auch, sag ich mal, viele Phasen jetzt in den letzten Jahren durchgemacht, wo du einfach mal richtig eins auf den Deckel bekommst, wo halt mal irgendwas nicht so läuft, aber ich habe eines für mich gelernt, du kannst wirklich in allem im Leben irgendwas Positives sehen. Teilweise muss man ein bisschen länger in manchen Situationen suchen, aber es gibt immer irgendwo was Positives. Und wenn es nur ist, das, was dir Negatives widerfahren ist, willst du anderen Menschen eigentlich nicht, dass es denen passiert und du reflektierst dann dadurch irgendwie was anderes. Aber das ist das Thema, plus halt einfach immer ans gute Menschen glauben, einen Vertrauensvorschuss geben. Und halt einfach ja das Thema geben. Das Prinzip Go Giver aus dem Buch heißt halt erstmal, du gibst erstmal was in die Welt, du stiftest einen Wert, ohne dass du eine direkte Gegenleistung erwartest von dieser Person, sondern bist halt dieser vollständigen Überzeugung, weil du so positiv bist, dass es vom Universum in irgendeiner Art und Weise zurückkommt.
Ja, würde ich auch. Wusste ich, dass es sowas so, sag mal, so nennen wird, aber würde ich dann mich auch da einordnen.
Ja.
Kann ich zustimmen.
Also ich weiß nicht, ob du das Buch schon gelesen hast, Go Giver.
Nee,
Ansonsten
kommen wir aber
kann ich
später.
dir.
Lass uns am Ende, wir machen jetzt quasi so einen Cliffhanger.
Okay.
Kommen
Gerne.
wir zu später hin. Das ist so Hashtag 3.
Hashtag 3 ist Play to Win. Zufälligerweise seit, glaube ich, 8, 9 oder 10 Jahren sogar mein privater WhatsApp-Status. Einfach dieses Ding einfach mal machen. Wir kennen viele, die haben große Ideen und sagen, oh, ich will das umsetzen, ich will das machen, ich will das machen, sondern wirklich einfach mal die Sachen durchziehen und das mit einer All-in-Mentalität. Wenn ich da quasi mal schaue, ich habe mir bei meiner Büroausstattung als Limit gesetzt, 80.000 Euro, das war im Business Case gut durchkalkuliert mit der und der Rate über die Rückführung. So meine Büroausstattung war 240.000 Marco. Und das war halt dann immer so das Thema, wo ich gesagt habe, komm, wenn ich was mache und ich bin überzeugt davon und vertraue halt in mich und meine Fähigkeit zu 1000%, dann gehe ich halt immer all in. Und auch wenn du dann manchmal in dem Moment denkst, boah, das kann schon spitz auf Knopf werden, es ging bisher immer gut. Und das habe ich wirklich konstant bisher immer so durchgezogen. Und Stand heute ging es wirklich bestens auf. Und ja, das ist halt auch was, nicht immer nur so erstmal mit dem großen C und gucken und machen, sondern hey, wenn ich was mache und ich bin überzeugt davon, dann will ich da eigentlich meine komplette Energie reinstecken, den kompletten Investment und stehe komplett dahinter. Und deswegen jetzt der dritte Hashtag Play to Win, weil man spielt, um zu gewinnen. Und es gibt viele, die spielen, um nicht zu verlieren. Und ich bin jemand, der spielt, um zu gewinnen.
Finde ich, kann ich auch. Finde ich sehr gut. Sehr, sehr sympathisch, finde ich auch. Ich finde einfach, wenn ich es gewinne. Ja, also deswegen, also gefällt mir. Gut, dann bin ich jetzt aber gespannt. Weil die drei Hashtags finde ich schon sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Emojis oder was das Emoji ist.
Tatsächlich, da habe ich jemand gefragt, der mir relativ nahe steht. Und das war tatsächlich dieser Smiley, der vor Lachen weint.
Ah, okay.
Kam dann auch mit dem Beisatz, das ist mit Abstand ein meistverwendeter Smiley überhaupt im Gespräch, aber das hat auch wieder dieses Thema Positivität, immer am Lachen, so blöd sie es anhört, immer einen dummen Spruch auf den Lippen. Und ich finde einfach, Spaß gehört zum Leben dazu. Man hat auch mit seinen Kunden Spaß im Gespräch, dann ist man ernst, hat seine Themen, aber hat dann doch immer wieder so eine witzige Passage drin, das ist mir unfassbar wichtig. Das beschreibt mich unfassbar gut. Und wenn du mal einen halben Tag bei mir im Büro hier verbringen würdest, würdest du es merken, das stimmt zu 1000%, was wir hier Spaß tagtäglich an der Arbeit haben. Und es gab letztes Jahr auf Weihnachten, habe ich meinem Team ein Geschenk gemacht. Es gab eine Nintendo Switch mit Mario Kart fürs Office. Und dass wir da in der Mittagspause unfassbar viel Spaß dabei haben und uns gegenseitig necken, das kann man sich denn vorstellen.
Sehr geil. Ja, wunderbar. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu vier Entweder-oder-Fragen und du sagst was und warum.
Okay.
Das erste ist Apple oder Microsoft?
Apple.
Weil, warum?
Einfach Thema iPhone. Ich bin seit zig Jahren auf dem iPhone hängen geblieben und kann mir kein anderes Handy mehr vorstellen.
Auch bei dir Geschäft, also habt ihr auch bei dir im Büro auch Apple oder wie bei der
Also
ANV?
bei Handys haben wir komplett Apple, da hast du mir komplett auf iPhone und bei PCs haben wir hier HP mit Microsoft. Da muss ich auch sagen, bei PCs definitiv Microsoft, weil ich sag, Apple ist, glaube ich, cool in so kreativen Bereichen, aber ich habe noch nie mit einem Mac gearbeitet und bis ich mich da reingefuchst hätte, bin ich mit Microsoft relativ froh.
Okay. Das zweite ist Drachen oder Einhörner?
Einhörner.
Weil?
Einfach durch dieses Thema, ich denke immer positiv, ich sehe immer das Schöne und mit einem Drachen assoziiere ich jetzt eher mal was Negatives. Mit einem Einhorn eher was Positives und auch das Thema, man glaubt an etwas, wo nicht jeder dran glaubt, aber man selber ist irgendwo der Überzeugung davon, das stimmt, man kann diese Vision Wirklichkeit werden lassen und deswegen jetzt rein aus dem Bauch raus, Einhorn.
Gut, das dritte ist Duschen oder Baden?
Definitiv duschen.
Weil?
Ich kann mich nicht erinnern, ich lag, glaube ich, in den letzten 3 Jahren einmal in der Badewanne, als ich wirklich erkältet war. Und deswegen einfach duschen, ja.
Gut, und das letzte ist regional bedingt Spätzle oder Maultaschen?
Oh, schwierige Frage. Aber da müsste ich tatsächlich sagen, Maultaschen, weil das war mein erstes Essen nach 2,5 Wochen Bali, wo ich einfach wusste, ich lande, ich will wieder schwäbische Küche, Maultaschen mit Kartoffelsalat.
Sehr schön, ne? Der Schwabe kommt aus Bali zurück, wo aus dem Maultaschen.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, ich bin ja gebürtiger Badener, aber ich wohne in Schwaben. Das ist ja auch immer so dieses Hin und Her.
Ist für euch, für uns so, also für mich, der in
Ja.
Sachsen steht, ist es so, was weiß ich, ist halt für mich alle Schwaben. Weißt du, so, so. Ich weiß, das hört man da unten nicht so gerne, aber hey. Aber Schwaben, Stuttgart, er hat ja dieses Jahr auch, ne, Pokalsieger geworden.
Ja.
Ist. Bist du Stuttgart-Fan oder ist man das automatisch?
Tatsächlich nicht. Du wirst jetzt wahrscheinlich gleich denken, wie kam das zustande? Ich bin großer HSV-Fan.
Das ist auch traurig gewesen die letzten Jahre. So.
Ja, ich muss sagen, ich wurde die letzten Jahre extrem oft enttäuscht,
Also
aber.
man kann es bitte sagen, du bist kein Erfolgsfan gewesen.
Ah, nee, die letzten Jahre nicht, aber jetzt haben wir ja endlich unseren Aufstieg geschafft nach den 7 Jahren. Aber beim VfB bin ich tatsächlich immer im Stadion. Ich bin Businesspartner und habe 4 VIP-Dauerkarten, dass ich immer gemeinsam mit Kunden und auch Freunden einfach nutze, weil ich halt einfach riesen Fußballfan bin und deswegen HSV-Fan ist so, wird auch immer so bleiben, aber halt auch bei jedem Heimspiel beim VfB mit dabei.
Also, dass das gut ist für dich, dann kannst du ja einmal in diesem Jahr den HSV bei dir wieder anschauen.
Ja, also tatsächlich, da freue ich mich schon am meisten drauf, da quasi mit Familie und Freunden zum HSV-Spiel zu gehen, das dann in Stuttgart aus dem VIP-Bereich zu schauen. Das wird cool. Ja, das wird echt so ein, das wird, glaube ich, mein Saisonhighlight. Ja.
Aber du bist, also du selbst als Marco Klenk bist Businesspartner vom VfB Stuttgart.
Genau, also ich mit meiner R&V-Agentur Klenk
Ja,
GmbH,
genau.
also nicht die R&V, sondern ich mit meiner Agentur bin seit 1.2.24 Businesspartner beim VfB.
Okay, wusste ich gar nicht so. Muss man es abklären? Das ist vollkommen egal, wenn man als Agentur von einem Konzern Businesspartner von irgendeinem Verein ist. Ist das egal?
Also
Gut.
ist im Grunde egal, ich muss das nicht abklären, aber sagen wir es mal so, das Ganze ist natürlich dementsprechend kostspielig, dass das jetzt nicht ein Invest ist, den irgendwo viele auf dem Schirm haben. Bei uns ein paar haben es noch im Handball, weil das natürlich ein bisschen preiswerter ist, aber jetzt vom Fußball kenne ich jetzt bis auf einen, wo ich es mal gesehen habe, aus Kaiserslautern, nicht viele, die das Ganze so machen. Und da gab es jetzt auch keine Vorschriften vom Konzern, wo es hieß, hey, das darfst du nicht. Also das konnte man ganz normal machen.
Du hast ja echt mal dann wahrscheinlich eine teure Zeit. Das ist ja gerade bei Stuttgart Aufwind. Das heißt, ich vermute mal, die Businesspartnerschaft ist ab 24 teurer gewesen als meinetwegen 22, wo sie gegen Abstieg gespielt haben. Oder ist das irrelevant bei sowas?
Das ist, glaube ich, irrelevant gewesen, was ich dir aber dazu sagen kann. Also ich bin auch immer ein Riesenfan von Transparenz. Ich habe das ja im Februar 24 unterschrieben. 2 Wochen nach oder 3 Tage nach Agenturübernahme, wo ich noch viele Kunden gar nicht kannte, by the way. Da war noch nicht, also da war der VfB natürlich schon oben dabei, aber hätte rein rechnerisch theoretisch noch absteigen können. Und da habe ich tatsächlich für die zweite Bundesliga mit unterschreiben müssen. Das wäre dann 30% günstiger gewesen. Aber man
Okay.
unterschreibt dann schon mit und du kannst dir vorstellen, also das ist ja, im VIP hat es ja verschiedene Bereiche, es hat ja quasi die Einzelglaslogen, ich habe ja die Business Seats, wo du halt deine gepolsterten Sitze draußen hast und du bist quasi nicht in deinem einzelnen Glasbereich, sondern bist in dem Aufenthaltsbereich, wo halt 100, 150 Leute sind. Und da zahlst du tatsächlich, boah, knapp 25.000 Euro pro Saison für die 4 Karten,
Krass, und
grob.
das hast du schon. Das war quasi mit deinem ersten Investment, also du warst noch gar nicht Agentureinhaber, sondern das war quasi, du hast
Also,
gedacht, so, ich übernehme eine Agentur, krass, ich kaufe mir jetzt einfach mal, ich tue direkt mal Businesspartner vom VfB Stuttgart werden, so.
so viel zum Thema All-in-Mentalität, ne?
Ich wollte gerade sagen.
Na, nee, das war tatsächlich, das war schon immer so ein Kindheitstraum von mir, wie du es einfach aus Filmen kennst. Ich war halt schon immer sau Fußball verrückt, habe halt früher auch selber im Jugendbereich und die ersten Jahre aktive, wo ich dann einfach nicht mehr viel trainieren konnte, aber schon auch auf einem ordentlichen Niveau gespielt. Und dann war klar, irgendwann, wenn du mal eine Firma hast, ist das so der Traum. Du hast dann quasi einfach VIP-Karten, kannst Freunde einladen, gehst mit Kunden hin, lernst Kunden dann dementsprechend auch anders und privater kennen. Und dann stand ich da halt davor und einer meiner engsten Freunde, muss man dazu sagen, der ist Fußballprofi. Und dadurch wusste ich, okay, in der Zeit könnten mal wieder Karten frei werden, weil da gibt es ja Warteschlangen. Das ist ja nicht so, dass du sagst, ey, ich will jetzt VIP-Karten beim VfB, ich krieg welche. Da wirst du auf eine Liste gesetzt, weil erst wenn jemand aufhört, kannst du ja wieder nachrutschen. Durch den
Ja, klar.
Stadionumbau, der halt genau zu der Zeit war, sind die von der Haupttribüne auf die Gegentribüne gekommen. Das heißt, die sind wieder zurück und in der Gegentribüne wurden Plätze frei. Und dann stand ich halt auch davor und dachte mir so, okay, Marco, du hast jetzt vor 5, 6 Tagen die Agentur übernommen, hast eigentlich mit deinem Büro schon das Doppelte ausgegeben, was du ausgeben wolltest, ohne. Jetzt stehst du da, du kannst quasi dir deinen Kindheitstraum erfüllen, wo du ja auch extrem viel an dein Umfeld zurückgeben kannst, weil das ja unbeschreibliche Erlebnisse sind, die du mit Freunden, Familie und so weiter haben kannst und auch mit Kunden, ne? Und dann dachte ich mir so, oh, eigentlich ist das jetzt viel zu früh. Arbeit erstmal 1, 2 Jahre, guck nach deiner Agentur, guck nach deinen Umsätzen und dann kannst du sowas machen. Aber dann kam das Thema, ja, was ist, wenn es dann natürlich so läuft wie jetzt mit Europa? Und du vielleicht 5, 6, 7, 8 Jahre nicht mehr reinkommst oder überhaupt reinkommst. Und dann kam halt wirklich wieder der Gedanke, hey, du kennst dich, du kennst deine Art, du weißt, wie du auf Menschen wirkst. Das ist deine Leidenschaft, Fußball. Komm, du bist hier eh direkt um Stuttgart, den Kunden, da werden schon welche dabei sein, die da auch Bock drauf haben. Mach jetzt einfach mal, sorry fürs Wort, hab die Eier, leg den Invest, es wird schon gut gehen und ja.
Geil, sehr, sehr schön. Ich sag mal, ich frage einfach nochmal so nach Stuttgart. Das ist super. Finde ich auf jeden Fall mal Chapeau. Also muss man sagen, ist halt schon, da muss man, ist halt wirklich, ne, muss man die Eier für haben, hat aber funktioniert scheinbar. Also, ne? Fand ich
Ja.
geil. Aber geil, wir sind gerade schon voll im Business drin, wollte erstmal noch kurz was von dir wissen. Jetzt weiß ich aber schon als
Yes.
Kind, hast du Fußball gespielt, scheinbar
Ja.
auch auf einem höheren Niveau als die meisten. Also wolltest du nicht zwingend in die Versicherungsbranche.
Nee, du kannst dir ja vorstellen, was damals mein Traumberuf gewesen ist.
Ich vermute Fußballer.
Also auf jeden Fall nicht Handballer. Nee, tatsächlich, als Kind, wie auch immer. Man hat dann halt damals so beim benachbarten Verein, das war dann immer so Landesstaffel, Verbandsstaffelniveau in der Jugend gespielt und natürlich war dann halt, ja, da hat man alles dem Fußball untergeordnet und wollte halt unbedingt Fußballprofi werden, wie wahrscheinlich jeder, der das spielt. Und natürlich, wenn du dann nicht in der Kreisliga spielst, schon und so diese zwei, drei Ligen höher im Jugendbereich und diesen DFB-Stützpunkten warst, also wie so den Regionalauswahlen in D- und C-Jugend, dann setzt du natürlich alles dran, klar, und willst natürlich am liebsten Profi werden, logisch.
Gut, aber es hat nicht funktioniert,
Nee.
wie ich jetzt gerade vermute.
Nee, hat auch sehr viel dafür gefehlt und das hat sich auch sehr früh gezeigt.
Aber es ist eine gute Erkenntnis zu haben. Jetzt ist aber die Frage, du hättest dann ja statt Fußballprofi auch dann alles andere werden, also statt in der
Ja.
Versicherungsbranche auch andere Sachen. Wieso bist du in der Versicherungsbranche gelandet?
Knallharte Aussage, ich erkläre es dir danach, weil mich kein anderes Unternehmen einstellen wollte.
Okay.
Und es war tatsächlich, ich wollte unbedingt ein duales BWL-Studium machen. Bei mir in der Region, wo ich aufgewachsen bin, gibt es halt viele Hidden Champions, sag ich mal, um einfach mal das größte Unternehmen zu nennen, Würth.
Okay, ja, stimmt.
Ja,
Bei euch da unten
und
ist wirklich
da
unfassbar.
arbeitet quasi der halbe, dreiviertel des Freundeskreises, hat bei Würth die Ausbildung gemacht, das Studium. Ich habe mein Bogi-Praktikum dort gemacht, war zweimal 3 Wochen Ferienjob dort, schon im Büro Ferienjob gemacht und war natürlich Präferenz 1 damals, hey, du willst bei Würth das duale BWL-Handelsstudium machen. Und dann haben wir noch viele andere große Unternehmen, EBM, Paps, Ziel Abeck, alles so um die Milliarde Umsatz oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und dann halt querbeet beworben, immer BWL-Handel und BWL-Industrie. Dann, ich war ein extrem fauler Schüler, weil halt mich so manche Fächer wie Geschichte, Biologie, das hat mich halt alles nicht interessiert und dann habe ich auch nicht dafür gelernt. So, deswegen habe ich mich damals mit einem 2,7er Abi beworben. Ich habe schlussendlich dann tatsächlich auch nur ein 3,1er Abi gehabt. Also kann man sich mittlerweile gefühlt gar nicht vorstellen, aber das war alles andere als gut. Und da hast du natürlich nur Absagen bekommen, weil jedes Unternehmen hat halt eine Stelle gehabt. Dann haben sich aber aus 3 oder 4 Gymnasien aus der Region Leute drauf beworben. Und sorry, wenn du halt auf dem BWL-Platz 40, 50 Bewerbungen hast, wo sicherlich auch mit einem 2,0er, 2,1er, 2,2 Abi super Leute dabei sind, dann guckst du dir die Bewerbungen mit 2,7 bis 3,1 halt gar nicht an. So, deswegen wurde das leider nichts. Und dann kam irgendwann meine Mutti ins Spiel und hat natürlich auch geschaut. Und dann gab es da quasi die BAG Hohenlohe. Das ist erst so aus einem landwirtschaftlichen Bereich eine Firma, wo Stellen offen hatte, auch mit BWL Handel. Und dann habe ich gesehen, die haben eine Versicherungsagentur, R&V mit BWL Versicherung. Und dann dachte ich mir so, hey, ich war schon immer, in Mathe war ich immer gut, zahlenaffin. So, war jetzt nicht so, dass ich so unfassbar das ausgeprägte Finanzinteresse hatte. Das war tatsächlich damals auch nicht der Fall. Und dann dachte ich mir, ey, nee, BWL Handel dort nicht, aber das BWL Versicherung, da bewerbe ich mich mal drauf. Weil man halt auch gesehen habe, Außendienst, Kommunikation. Und das hat man mir früher in der Schule schon immer so ein bisschen nachgesagt, wie man halt als Vertriebler ist. Ja, der Marco ist schon so ein bisschen ein Schwätzer. Deswegen dachte ich mir, das könnte doch mal passen. Und ja,
Sehr schön.
da liefen die Gespräche halt tatsächlich auch gut. Und hatte dann natürlich immer noch parallel andere. Und kann da auch offen und ehrlich sagen, hätte mich damals ein anderes Unternehmen aus der Region für Handel, Industrie genommen, hätte ich das immer der R&V vorgezogen zu dem Standpunkt. Und das Gott sei Dank, da bin ich heute, du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin. Ich kann jetzt hier stehen, ich bin mit 27, 28 Unternehmer geworden, habe jetzt mit 29 mein 10, bald 11-köpfiges Team, was ich führe. Das wäre ja nie passiert, das Leben, was ich mir jetzt ermöglichen, aufbauen kann, wenn mich irgendjemand anderes genommen hätte, weil ich hätte alles der R&V vorgezogen. Und so bin ich halt in die Branche reingerutscht und habe den Weg gemacht.
Ist halt strange, ne? Ist ja wirklich, weil bei Würth wärst du nicht selbstständiger Unternehmer, da wärst du halt guter Angestellter, ne? Also ist ja, oder ich
So.
kenne das Konzept da nicht,
Ja, da bist du angestellt, ja.
aber das, Und das ist das Verrückte, ist ja wirklich, dass heutzutage aufgrund der demografischen Faktoren, also und die Auswahl, du hast ja heute, ist das ja andersrum. Also meistens tun sich ja Unternehmen bewerben bei
Na.
den. Und das heißt, dass viele, die das genau wie du, also wenn du jetzt quasi in der heutigen Zeit wärst, hätte irgendein anderes Unternehmen gesagt, ja, ey, auch mit 2,9 nehmen wir. Also ne, wir müssen die
Na.
Stelle besetzen. Und das heißt, so gehen quasi auch den jungen Leuten Chancen durch die Lappen, die sie gar nicht auf dem Schirm hatten, weil die gar nicht wissen, wie cool das sein kann.
Ja, ist so.
Das ist ja echt mal. Okay, du bist also dann bei der RNV gelandet und hast die Ausbildung gemacht. Von wann reden wir jetzt? Wann war das?
2014 ging das duale Studium los und dann bis
Okay.
2017.
War das schon einfach das Thema, weil deine Bachelorarbeit war ja Digitalisierung der Branche und wo hast du studiert? An der Heidenheim oder?
DHBW in Karlsruhe.
Ah, okay.
Und ich war tatsächlich damals schon so ein bisschen ein Exot. Wir waren ja komplett Süddeutschland oder beziehungsweise Baden-Württemberg weit, waren wir ein Jahrgang mit 24 RNV-Lern zu Beginn. Und es gab zwei Stück aus dem Generalagentenvertriebsweg. Da war ich einer davon. Das heißt, ich komme nicht aus der Bank und bin dann in die GA-Schiene rüber gewechselt, sondern ich war von Tag 1 an, außer mal einen Ausflug von 2 Jahren zwischendurch, habe ich schon das duale Studium bei den Generalagenten gemacht.
Und du hast dann auch in der Generalagentur angefangen, also das stelle ich mir vor, wie eine richtige, du hast eine, quasi eine Ausbildung gehabt, hast da auch einfach schon als Marco, als 19-jähriger Marco Leute betreut, beraten.
Genau, also ich habe wirklich den, muss man fairerweise sagen, den Beruf von der Pike auf, also wirklich von der Pike auf gelernt, obwohl ich DH-Student war, wo ja viele meinen, oh, ich bin hier Student und ich mache diese und diese Tätigkeit nicht. Ich saß auch jeden Dienstag und jeden zweiten Donnerstag dort und habe Agenturpost sortiert, nach was gehört welchem Außendienst in der Agentur. Wo du dir heutzutage auch denkst, das könntest du keinem Studenten auftragen, dass der quasi Post durchsortiert, weil dafür studiere ich ja nicht, heißt es ja dann. Und so habe ich halt wirklich von der Pike auf gelernt, saß am Anfang viel bei den Vertriebsassistenten und habe halt mit denen wirklich Backoffice, Schadensbetreuung, dass ich da wirklich alles mitkriege. Und dann war ich relativ früh, ich muss sagen, ja, ich glaube mit 19 hatte ich dann schon meine ersten eigenen Kundentermine, bin alleine rausgefahren und habe halt Kundensuche, Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, Rechtsschutz schon selbst beraten im Studium.
Und wie seid ihr damals an die Kunden gekommen und wie haben die auf den 19-jährigen Marco reagiert, der sagte, ey, ich erzähle dir jetzt, was du brauchst?
Also das waren halt einfach Bestandskunden, die halt einfach, weil halt zu wenig Personal dort war im Außendienst, halt einfach schon jahrelang nicht betreut wurden, wo man dann froh war, klar, dass ich den Bestand mit betreuen kann. Und klar ist das, allein wenn du auf deiner Visitenkarte noch in Ausbildung und Student stehen hast, ist das schon immer ein bisschen schwieriger, aber ich sah halt mit 19 auch aus wie 14, ne? Das muss man dazu sagen, das war jetzt nicht gerade förderlich. Und ja, das war schon, sag ich mal, schwierig. Also ich sah immer in den jungen Jahren noch sehr, sehr viel jünger aus. Und du hast gemerkt, es gab dann einen Switch, so wie ich mit dem Studium fertig war. Dann hast du deinen Bachelor-Titel draufstehen und warst fertiger Angestellter. Da habe ich das in den Gesprächen gemerkt, wie Leute mich aufnehmen und wahrnehmen. Ein riesen Switch. Aber in der Studienphase, das war schon heftig. Also da musstest du wirklich richtig, richtig mit deinem Fachwissen und deinem Auftreten punkten. Und da hat der Kunde nicht ein-, zweimal nachgebohrt, sondern war da natürlich ganz, ganz anders dahinter. Aber vielleicht war das auch gut, ne? Die gute, bekannte, alte, harte Schule.
Ja, ich überlegte mich gerade, weil ich wollte mich ja fragen, ob genau A, das gut war und auch das, wenn du sagst, heutzutage könntest du auch jetzt kein Studenten mehr sagen, du machst die ganze Post und sitzt auch bei den Vertriebsassistentinnen mit,
Ja.
aber du hast ja, was du alles gelernt hast. Also für mich klingt das eigentlich sehr gut, weil du weißt, dann hast du einfach einen
Ja.
ganz anderen Überblick. Also würdest du es auch so raten, das so zu machen?
Definitiv, weil ganz ehrlich, das geht ja nur mal los im Außendienst. Der typische Außendienst hat ja im Endeffekt keinen Bock, Schäden zu machen und Schäden zu melden. So, wenn du jetzt aber bei einem guten Kunden von dir sitzt und der hat gerade spontan einen Schaden und du kannst das jetzt nicht an deine VA geben, was im Gespräch ist, dann solltest du schon wissen, wie ein Schaden gemeldet wird, wie es funktioniert und auf was du achten musst. Und deswegen, für mich war das damals immer, ich habe das Ganze zweigeteilt betrachtet. Auf der einen Seite mache ich mein duales BWL-Studium mit Schwerpunkt Versicherung, Finanzen. Aber auf der anderen Seite mache ich eigentlich diese typische Berufsausbildung, Versicherungsfachmann, die in meinen Augen immer relativ wenig mit diesem theoretischen Studieninhalt zu tun hat im Vertrieb, ja auch nochmal separiert. Und deswegen war für mich klar, ja, wenn du eine Berufsausbildung machst, dann willst du und musst du das Ganze ja von der Pike auf lernen. Weil, sag mal so, je besser dein Fundament ist, umso höher und umso schöner kannst du bauen. Aber das Fundament musst du halt erstmal selber setzen.
Aber hast du bei dir jetzt schon Auszubildende oder auch Studenten bei dir schon in deinem
Ich
Agentur?
kriege tatsächlich zum 1.10. kriege ich einen dualen Studenten. Das ist bei uns aber immer so, die haben immer einen Vertrag mit der R&V direkt und haben dann quasi Partneragenturen.
Ah,
Und ich bin dann
okay.
quasi der Partner oder Ausbildungsbetrieb, der die Praxisphasen von ihm begleitet, aber alles, was Abwicklung und auch das Finanzielle geht über den Konzern, was für uns natürlich auch eine entspannte Lösung ist. Du kannst einen DH-Studenten entwickeln und ich muss für den halt tatsächlich, muss ich nichts zahlen.
Aber wirst du ihm einfach, also wird er auch die harte Schule, ne? Aber dass du genau sagst, okay, also du musst halt schon auch das bei den Assistenten sitzen und das mitmachen, weil, also aus der Begründung, nicht,
Ja.
du machst das, weil ich irgendwie machtgeil bin und es cool finde,
Ja.
sich zu unterdrücken, sondern mit einem guten Grund. Aber wirst du das auch so
Ja.
machen?
Ja, also natürlich so in manchen Sachen nicht ganz so extrem, wie es jetzt bei mir irgendwo war, weil sich auch die Zeit gewandelt hat. Aber klar, definitiv wird er am Anfang bei den Vertriebsassistentinnen dabei sitzen und mit denen den Job, sage ich mal, zusammen machen, die Sachen lernen. Und auch wenn er keinen Bock drauf hat, werde ich das natürlich in Gesprächen ihm erwähnen, dass das alles ist, dass er irgendwann eine andere, bessere Qualität hat. Und er wird quasi von diesem Thema irgendwann zehren, weil da gibt es diesen schönen Spruch, either you learn or you earn. Und das sind halt erstmal die Jahre, wo du erstmal lernen musst, um dann später vielleicht mehr davon zu zehren. Und ja, das wird definitiv so sein, weil für mich gehört das dazu, wenn du eine saubere Ausbildung willst bei uns in der Branche und mehr drauf hast als andere, geht das nur, wenn du auch genau diese Sachen lernst und wirklich weißt, wie alles abläuft.
Das stimmt. Okay, aber jetzt sind wir in deiner Ausbildung. Du hast ja das duale Studium, du hast eine Agentur. Für dich war auch immer klar, dass du im Vertrieb willst, ja? Also, klingt so.
Ja, also das war für mich dann relativ schnell klar. Und sobald du halt einmal im Vertrieb warst und dieses Leben so kennenlernst, war für mich gleich, ich kann nie wieder in einen anderen Job gehen außer Vertrieb. Das geht einfach nicht mehr. Also ich kann mich nicht vor dem PC setzen, 3, 4 Tage die Woche mit Excel-Listen und hier das nach links übertragen, das nach rechts. So, ich muss auf Menschen los, ich muss mit Menschen zu tun haben. Ich will die Abwechslung, die Tage müssen schnell vorbeigehen. Und deswegen Vertrieb durch und durch.
Und wie hast du jetzt, also hast du jetzt auch nach deiner Ausbildung bis zu deiner eigenen Agentur, warst du immer angestellter Vertriebler?
Genau, ich war nach meinem dualen Studium war ich knapp 2 Jahre angestellter Vertriebler im Privatkundenbereich. Das war auch so ein bisschen eine Testphase für die R&V, Generalagentenvertriebswege. Ja, was ist jetzt mal ein DHLO fertig? So, wie setzt du den danach eigentlich ein? Weil der ist jetzt erstmal bei uns angestellt und nicht direkt in der Agentur. Und das war dann auch erstmal eine spannende Phase. Ich war immer 6 wochenweise in verschiedenen Agenturen. Unser Geschäftsgebiet war halt extrem groß, das konntest du quasi nicht fahren, weil wir haben eine Bankenlandschaft, klar, die ist sehr eng, aber wenn zwischen 2 Agenturen 60, 80 Kilometer liegen und ich betreue 15, da kannst du ja nicht sagen, oh, ich habe einen Termin in Schweinfurt und nachmittags in Stuttgart und fahre da 300 Kilometer, geht einfach nicht. Und
Mein kurz, wie du ihr habt verschiedene Agenturen, in denen du warst. Also wir reden jetzt von R&V Versicherungsagenturen.
genau, ich war für die komplette Bezirksdirektion quasi eingesetzt, wie als Privatkundenspezialist. Das Gebiet ging grob von Schweinfurt runter bis Böblingen, rüber bis Ulm, quasi so Württemberg-Franken, das Viereck. Und da saßen 12, 13, 14 selbstständige Agenturen. Und
Und du hast bei denen die
die Privatkunden
Privatkunden.
betreut.
Aber warum haben die die nicht selbst betreut?
Sagen wir es mal so, das ist, denke ich, generell in der Branche so, dass meistens zu wenig Leute im Außendienst angestellt sind, dass quasi auf den Agenturinhaber viel zu viele Kunden kommen, dass die Kunden einfach nicht sauber betreut werden können, weil dann einfach die Personalanzahl zu nieder war.
Okay, ich verstehe. Dass du quasi halt, dass du einfach, ja, okay, du hast quasi die Spitzen mit weggearbeitet,
Im
mit
Endeffekt war
wegberaten
ich
oder
so ein
sowas.
bisschen wie ein Leihaußendienstler für die, im Endeffekt, der aber natürlich auch auf gezielte, hochqualifizierte Maßnahmen gepackt wurde, dann einfach bei Spezialgeschäften im Privatkundenbereich mitgenommen wurde. Und so war ich halt immer 6 Wochen in der Agentur in der Stadt, 6 Wochen in der Agentur, war von Montag bis Donnerstag im Hotel untergebracht, habe dort gearbeitet, habe freitags Homeoffice gemacht, alles vorbereitet, alles nachbereitet, dann zack, Wochenende in die Heimat, nächste Woche wieder hochgefahren, wieder Hotel und war halt dann
Krass.
dementsprechend, ja, musste man auch extrem viel Privatleben verzichten.
Das habe ich bisher noch nie gehört, so, weil ich überlege
Ja.
gerade, dass es ja schwer ist, weil du hast ja Du kannst ja gar keine Kundenbeziehung aufbauen, also keine
Ich habe keinen
langfristige.
Kunden zweimal gesehen in den 2 Jahren.
Also du hast quasi nur deine Beratungsskills verbessert, aber nicht
Genau.
Kundenbindung. Also das heißt aber auch, meine Frage, die es einfach auch wäre, wie hast du eigentlich damals Kunden gewonnen, ist ja diese Aussage im Prinzip, das Problem sind nicht Kunden gewinnen. Die waren ja
Ja.
offensichtlich genug da.
Genau, beziehungsweise das waren halt die Kunden von den Generalagenten, wo sie entweder schon eng betreut hatten, wo es aber ein paar Spezialthemen gab, die ich dann für die beraten habe. Oder es waren halt die, die halt jetzt nicht so eng betreut waren, die ich halt allumfassend beraten habe. Und deswegen bin ich da quasi immer einmal quer durchs Gebiet gezogen, alle 6 Wochen eine neue Stadt und war natürlich junger Kerl, du bist viel unterwegs, bist in Hotels mit 21, das war dann mal eine Zeit lang cool, aber bis du halt merkst, ja, du bist halt eigentlich den ganzen Tag so für dich auf Leine gestellt. Der Generalagent selber, der hat Familie daheim, der geht halt einmal in der Woche was mit dir abends vielleicht essen und trinken. Ah, dann bist du halt 3 Abende allein im Hotel. So, deine Kumpels sitzen im Hochsommer zusammen, grillen, trinken Bierchen, sind irgendwo baden. Und du hockst halt quasi wieder in irgendeiner Stadt, hast niemanden, mit dem du gerade was machen kannst. Brauchst ja auch dort nicht anfangen, Freundschaften zu knüpfen oder dich irgendwo in Vereine einzubringen, weil du weißt, in 3 Wochen bin ich eh schon wieder weg. Deswegen, das war schon auch extremer Verzicht von Privatleben, weil man halt von Anfang an gesagt hat, okay, auch da wieder all in, ich ordne halt alles der Karriere unter.
Okay, aber für dich war, weil du hast vorhin ja gesagt, als du deine Bachelorarbeit geschrieben hast, war für dich klar, auf keinen Fall werde ich eine Generalagentur übernehmen.
Ja, für
So.
mich.
Aber wie ist es jetzt dazu gekommen? Weil, okay, also ich verstehe jetzt schon mal, warum du,
Na.
dass dieses Rumtingeln alle paar Wochen und dass das kein erfüllendes Lebenskonzept war.
Na.
Danach warst du jetzt Angestellter, festangestellter Berater oder was?
Firmenberater dann. Danach wurde ich Firmenberater und war halt auch da, weil ich gesagt habe, hey, das Privatkundengeschäft nicht falsch verstehen. Ich will da jetzt auch keinen mit auf den Schlips drehen, aber für mich war das auf Dauer zu langweilig, weil das gefühlt immer so zu ähnlich und zu gleich war. Mich hat es dann immer interessiert, Firmen zu betreuen, wo wirklich jede Firma, jede Betriebsart alles halt anders ist und wurde dann halt direkt Firmenberater, war dort auch mit einer der jüngsten Firmenberater deutschlandweit und genau, war dann quasi ein Dreivierteljahr, ja, in diesem Gebiet für die Firmen zuständig von den Generalagenten, also bin quasi von Privatkundenspezi auf Firmenspezi gewechselt, hatte dann auch nur noch Württemberg, Franken nicht mehr. Und dann bin ich auch nach Stuttgart schon gezogen, weil von dort ab konnte ich dann alles abfahren. Dann habe ich mittig im Gebiet gewohnt. Und wenn halt irgendwie ein Generalagent, der halt nicht wirklich ein Firmen-Know-how hatte, seine Firmen betreuen wollte, seine Jahresdurchsprachen, dann habe ich das mit ihm zusammen als der Firmenspezialist gemacht.
Und wie
Und
haben jetzt die Firmen, also ich tue jetzt mein Vorstellung ist einfach so ein Firmeninhaber, ne? Also wer bei euch Mittelstand mega groß, so ein, gut, der Herr wird es nicht gewesen sein, aber so ein gestandener, erfahrener, alter, Mitte 50-jähriger Firmenpatriarch, und dann kommt der 21-jährige Marco und sagt, ich bin jetzt übrigens ein Firmenspezialist. Wie haben die reagiert?
gut, das war natürlich schon auch einfach dann die Anfangsjahre, die ersten eins, zwei, also das erste Jahr Firmenberater war schon schwer, sehr schwer, weil du kannst ja auch in dem Bereich so nach einem halben, dreiviertel Jahr aus Weiterbildung noch gar nicht das Know-how haben.
Ja, klar.
Das muss man ja auch fairerweise sagen. Deswegen, ich habe auch erstmal die kleinen Kunden gehabt, viel bis so 500, 750.000 Umsatz, weil ich auch da sage, du kannst dann nicht direkt, nachdem du Firmenberater die Ausbildung gemacht hast, direkt Firmen mit 5 oder 10 Millionen Euro Umsatz versorgen, sondern fang erstmal beim Kleinen an, wo es noch nicht so riesige Bedarfe gibt und steigere dich dann mit der Zeit, aber trotzdem wurdest du erstmal angeschaut, nachdem die aber dann gemerkt haben, hey, der kümmert sich, der macht, die Aussagen passen, dauert halt länger, bis du dieses Vertrauen bekommst, wenn du halt damals Anfang Mitte 20 bist. Und dann ging das aber auch recht flott. Nach einem Dreivierteljahr gab es bei uns eine interne Umstrukturierung bei der R&V. Und dann hieß es in Süddeutschland, mach aus 15 Firmenberater 3. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du der Jüngste bist, keine Frau, keine Kinder mit so Sozialpunkten, da haben sie bei mir gar nicht zählen anfangen müssen. Und dann bin ich 2 Jahre in Bankenvertrieb gegangen. Ah, ich bin dann quasi in die Bank, in die Hauptgeschäftsstelle VR Bank Heilbronn und war dort der R&V Firmenberater und habe quasi die Firmenkundenbanker betreut mit, ey, wir müssen mehr R&V-Geschäft machen, weil die Geschäftsstelle damals nicht wirklich erfolgreich war. Man hat viel zu wenig R&V-Umsätze geschrieben und dann war das cool, so eine gewisse Aufbauphase mal mitmachen zu können. Und das lief dann auch dementsprechend echt gut. Und ich habe da halt super Einblicke bekommen. Ne? Alles, was halt dieses Kautions-Aval-Geschäft angeht, was halt ein typisches Bankthema ist, da wirst du halt wöchentlich mit bombardiert, mit kümmere dich darum, kümmere dich darum. Da konnte ich extremst viel lernen. Und ja, dann kam irgendwann, das war damals im April
Aber
2022.
warte mal kurz, bevor wir weitergehen, weil jetzt kommen wir gleich wieder zum Agenturding. Ich wollte gerade, was ist denn der große Unterschied? Ich hätte jetzt gedacht, ist mir vor, als wenn ich jetzt ein Unternehmen, wenn ich ein Unternehmen habe, also ja, aber ob ich jetzt den, also ist das wirklich so, also hast du wirklich unterschiedliche Arten von Kunden auf dem Bankweg und auf dem Agenturweg?
Unterschiedliche Arten von Kunden jetzt nicht zwingend. Es ist eher die Art von, was für Anfragen bekomme ich als R&Vler auf den Tisch. Du musst dir quasi vorstellen, jetzt hier in gerade speziell halt R&V mit der Bank, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber hier in der AO war immer so rein aus der Historie, der AOler war immer natürlich im Sachversicherungsbereich unterwegs und war unfassbar stark in Kfz mit Sondereinstufungen hier und links und rechts. Der Bankenvertriebsweg war extrem lebensstark, weil natürlich die Bank Anlageprodukte gemacht hat. Da musstest du fitter sein und du hast halt auch ganz andere Produktionszahlen in der Bank, in der Lebensversicherung, wie jetzt in der Ausschließlichkeit. Das sind wirklich Welten und Kautionsversicherung, Avalgeschäft, Thema Mängelgewährleistung, Vertragserfüllungsbürgschaften. Das ist ja oft so banknahes Geschäft. Natürlich fragst du das als Firma in deiner Bank, hey, wie sieht's die Avale, und dann weiß der Banker, ja, der R&Vler kann das ja auch und dafür machen wir die KK-Linie frei. Aber wenn du in deiner Versicherungsagentur sitzt, die nur Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz macht und Kfz, den fragst du ja als Kunde wahrscheinlich nicht, ob der auch Avale kann, weil das für dich ja selber Bankgeschäft eigentlich ist.
Okay, gut. Und jetzt wissen wir also, das hat sich auch schon meine Frage. Ich hätte dich nämlich im späteren Verlauf noch gefragt, wie du eigentlich zu deiner Zielgruppe Unternehmer gekommen bist, also Unternehmen. Das hast du ja, hat sich schon relativ zeitig rauskristallisiert. Aber bisher ist ja im Prinzip bei dir, es ist nie Mangel an Kunden, oder? Kunden sind da. Sie
Kunden
müssen.
waren wirklich da, schon immer da. Ja, da gab es zu den Zeiten gab es nie einen Mangel, weil du immer in irgendwelche Bestände rein bist. Und da hatte ich halt natürlich die Bank mit ihren eigenen Bankkunden, die quasi meine potenziellen Neukunden sind. Und früher waren es halt einfach Generalagenten mit Beständen, wo halt einfach zu wenig betreut, nicht intensiv genug betreut oder teilweise brachgelegen.
Okay, und jetzt, weil du hast gerade, wo ich kurz unterbrochen habe, hast du gemeint, okay, dann kam 2022, vermute ich, das Angebot, Marco, hier ist eine Generalagentur, was du ja nie machen wolltest, aber wir haben da eine für dich.
Beziehungsweise da hat sich mein Wandel so ein bisschen geändert, weil früher war halt okay, Generalagentur ist gleich Generalagentur. Aber für mich war dann klar, okay, ich liebe es, Firmenkunden zu betreuen. Einfach mit Firmeninhabern, mit Unternehmern auf Augenhöhe zu interagieren, von denen extrem viel mitzunehmen, zu lernen, aber auch teilweise Dinge mitgeben zu können. Und aber auch das Thema Personalführung hat mich natürlich immer interessiert. Und sind wir mal ehrlich, Marco, du wirst ja heutzutage in einem Studium oder in so einem typischen Weg dazu getrimmt. Was ist das Lebensbild schlechthin? Mittleres Management, bisschen Führungsverantwortung, Geschäftswagen. Das ist ja so dieses Idealbild, wie man gefühlt in einem BWL-Studium eigentlich eingetrichtert bekommt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wo ich dann mal die ein oder andere Großagentur auch gesehen hatte und wusste, hey, es gibt ja auch Agenturen, die eine gewisse Größe haben, die nicht die quasi komplett Alleinkämpfer sind, sondern die mal zwei, drei, vier Angestellte haben. Du kannst das ja vielleicht cool verbinden. Ne? Du musst dich nicht entscheiden, betreue ich nur Firmenkunden und bin guter Firmenkundenberater oder gehe ich in die Führung und habe da nichts mehr mit dem Vertrieb zu tun. Sondern bei großen Agenturen kannst du ja auch tatsächlich Folgendes machen. Du kannst dich die Hälfte vom Tag um deine Firmenkunden kümmern, kannst dir aber auch ein Team aufbauen oder schon ein funktionierendes Team da quasi, was installiert ist, übernehmen und kannst das weiter ausbauen. Und deswegen hört sich jetzt vielleicht auch irgendwo ein bisschen blöd an und sieht der ein oder andere anders, aber damals in meiner Funktion als Firmenkundenberater, wo ich auch einfach mit Mitte 20 schon extrem gutes Geld verdient hatte, hätte ich jetzt nicht irgendwie einen kleinen Agenturbestand übernommen von 800.000 oder 1,1 Millionen, weil dann wäre ich quasi dieser Solo-Kämpfer, Solo-Agenturist gewesen mit einer Innendienstkraft. Für mich war klar, wenn ich diesen Schritt gehe, wirklich aus einer unfassbar guten, komfortablen Situation, wo wahrscheinlich fast keiner getraut hätte, sich zu kündigen bei diesem Einkommen, was ich damals hatte mit dem Arbeitsaufwand, dann mache ich das nur für eine Unternehmeragentur. Und dann kam besagter Anruf im April 22, dass hier die Agentur in Stuttgart, dass er vorhat, in 2024 aufzuhören, er kennt mich gut, ich wäre sein Wunschnachfolger. Dann war gleich klar, R&V, Süddeutschlandleiter und alles drum und dran. Ich bin auch der Wunschnachfolger von der R&V. Dementsprechend war das gleich beschlossene Sache. Und ja, dann habe ich da wirklich, wie ich schon mal gesagt hatte, ich habe keine 5 Sekunden überlegt, weil du wusstest, es ist vor allem auch eine Stadt, es ist was geboten. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich weggezogen wäre für eine schöne Agentur. Irgendwo im Allgäu oder irgendwo auf der Schwäbischen Alb in der Prärie, wo nichts los ist, wo du niemanden kennst, wo du keinen Bezug hast, sondern das war für mich halt das Schöne und du musst ja auch immer so diese Negativseite sehen. Klar, wir wollen immer viel positiv sein, positiv bleiben, aber ich bin jetzt so ungefähr 100 Kilometer weg von meiner Heimat. Ist super entspannt, am Wochenende hinzufahren, bin oft bei Familie, Freunde zu Besuch, aber wenn jetzt die Phasen losgehen, wo die engsten Freunde Kinder kriegen, ich sehe halt die Kids von meinen engsten Kumpels nicht mit aufwachsen. So, das muss man halt fairerweise auch sagen. Das sind halt Themen im Leben, wo man dann halt auch irgendwo sagen muss, okay, da muss man halt irgendwo zurückstecken. Du kannst nicht immer irgendwo alles haben, aber die Chance und die Umstände waren einfach so perfekt, wo alles gepasst hatte, wo klar war, okay, das ist ein Ding, das kriegst du einmal im Leben oder vielleicht kriegt es ja. So blöd ist dann meine Familie, meine Generation und die nächsten weiterfahren, dass das jetzt die einmalige Möglichkeit ist, diesen Schritt zu gehen, um auch quasi für Generationen dann Dinge weitergeben zu können. Das musst du einfach machen. Und dementsprechend habe ich es dann auch relativ zügig oder eigentlich direkt gefühlt am Telefon schon zugesagt. Und ja, und war auch Stand jetzt die richtige Entscheidung. Und ich würde es immer und immer und immer wieder genauso tun.
Das Ding schon mal sehr gut. Ich habe nur kurz eine Zwischenfrage, bevor ich zu zwei anderen Fragen komme. Es läuft bei euch so, dass der Generalagent, der in Rente geht und sagt, ich will jetzt einfach das aufhören, der kann einen Wunschnachfolger bestimmen? Ist es also?
Ja, also wenn man mal, wo ich die übernommen hatte, gab es, glaube ich, die Agentur hatte irgendwo so einen Bestand von 2,5 bis 3 Millionen. Und in der Größenordnung gab es zu der Zeit 30 Agenturen in Deutschland von 300. Jetzt mal unter uns gesprochen, Marco, du kannst dir vorstellen, dass 28 oder 29 sind die typischen Familienmodelle, wo es der Sohn übernimmt, wo es die Tochter übernimmt.
Ja.
Logischerweise. Es kommt selten vor, dass größere Agenturen wie hier jetzt frei werden, also da auch wieder einfach Glück gehabt und vielleicht auch das Glück über Jahre erarbeitet,
Das
dass
wollte ich
man
gerade
zur
anmerken.
richtigen Zeit am richtigen Ort war, die Leute kannte, einfach einen guten Eindruck hinterlassen hat mit der Qualität, die man liefert. Und natürlich hat nicht der Generalagent selber immer ein gewisses Mitspracherecht. Er kann natürlich nicht irgendeinen raussuchen, wo der R&V gar nicht passt, aber der R&V ist halt auch immer bewusst, so, wenn dem das nicht passt, wer der Nachfolger ist, können die Kunden vielleicht auch relativ schnell wieder weg sein. Dementsprechend ist das immer so ein
Ja, klar.
Miteinander, wo man halt sagen muss, okay, passt für die R&V, passt für den Altinhaber, um da halt das, sag ich mal, Perfect Match zu finden. Und das war halt für mich dann relativ entspannt, da mich ja alle schon 7, 8 Jahre kannten, ich mich mit jedem super verstanden habe und alle direkt gesagt haben, ah, für uns war Marco Prio 1 Wunschnachfolger, bei ihm auch. Jo, dann war das für mich eine einfache Nummer, ne?
Geil, also okay, Perfect Match, würde ich sagen.
Ja.
Und jetzt kommen wir nämlich, okay, du hast eine Agentur übernommen. Offensichtlich eine nicht nur gut, sondern sehr gut laufende Agentur. Du kamst auch mit dem Agenturinhaber oder kommst dann gut klar. Und hast aber auch gleich gesagt, okay, also, ne, wie gesagt, was mir der Max ja zum Anteasern von dir gesagt hat, dass du es einfach, dass du die sowohl ich habe es gerade nochmal rausgesucht, nämlich sowohl infrastrukturell als auch das Marketing angeht, hast du die komplett verändert.
Na.
Also erstmal, was hast du gemacht? Also ne, drei Fragen. A, wie hat der, ich weiß nicht, wie die Übergabe läuft, aber war der alte Inhaber noch dabei ein bisschen, wo du
Ja.
Änderungen gemacht hast? Wie hat
Wir
er
haben.
drauf, also was hast du gemacht? Wie hat er reagiert? Und wie haben die Mitarbeiter reagiert, wenn plötzlich da kommt der neue Marco und sagt so, alles gut, cool laufende Agentur, wir machen das anders.
Ja. Im Grunde, ich habe die Agentur, ich bin 1.1.23, bin ich beim Eingestiegen und wir haben ein Übergabejahr gehabt. Also bis
Okay.
quasi 24, ein Jahr gemeinsam, weil es einfach entspannt ist. Du kannst gemeinsam die Kunden kennenlernen, die wichtigen, großen schon mal. Er kann sagen, hey, ich habe mir den Wunschnachfolger ausgesucht. Hat natürlich eine ganz andere Wirkung, wie wenn ich als Neuer hingesetzt werde und man gar nicht weiß, ja, hat es einfach die R&V gemacht? Wie kam es zustande? Und ich beschreibe dir mal die Agentur, wie sie war. Wir hatten ein Büro, eher in Stuttgart-Ulbach, in der Nähe von der Grabkapelle. hatte es quasi einen Parkplatz, zwei Parkplätze. Das war ein kleines Büro, natürlich sehr in die Jahre gekommen, nicht wirklich gepflegt gewesen. Es gab damals, 2022, gab es eine Halbtags-Innendienstkraft, die er hatte bei dem Bestand, kein Außendienst, nichts, quasi er allein mit einer
Ach so.
Halbtags-Innendienstlerin, die aber von Versicherungen, die hatte mit Versicherungen nichts am Hut. Die hat quasi Schäden gemeldet, also das war eine Bürokraft, aber keine Versicherungskraft. Und ja, das war quasi damals Ausgangspunkt und natürlich in dem Alter kein Internetauftritt, also die R&V-Homepage, die R&V gemacht hat und sonst marketingtechnisch gar nichts getan. Also wirklich blank gewesen.
Aber trotzdem halt Top 30 der RNV. Heißt, er hat offensichtlich
Super.
viel richtig gemacht.
Das definitiv. Also im Firmenbereich halt über die letzten 5, 6 Jahre davor super gewachsen, halt mit uns Spezialisten zusammen. Das halt gut gemacht, aber er hat halt keinen Vertrieb gemacht, sondern er hat halt nur die Anfragen, die reinkamen, abgearbeitet, saß eigentlich nur im Büro und ist halt zu seinen Firmen rausgefahren, Jahresgespräche, war halt Connector und wir nebendran haben das Geschäft gemacht für ihn.
Okay.
Genau, das war damals Ausgangspunkt und dann habe ich halt auch gesagt, wenn ich die Firma übernehme oder reingehe, dann hat sich was ertan, das war die Maya, die kannte ich früher schon, die war eine Vertriebsassistentin in einer anderen Agentur. Hat sich durch neue private Lebensumstände musste sie umziehen. Aus der Nähe von Böblingen, zufällig in die Nähe von meiner Agentur. Wir haben uns immer top verstanden. Elternzeit war genau rum, wo ich in die Agentur eingestiegen bin. Und dann habe ich ihm halt auch gesagt, so, die Bürokraft, so, mit der plane ich nicht, weil für mich muss jede Innendienstkraft, muss die Versicherungsfachfrau haben oder machen. Weil wenn du bei mir in der Agentur anrufst, dann musst du schon mal eine qualifizierte Rückmeldung kriegen können oder jemand, der es dir dann final abklärt, aber der dir weiterhelfen kann, ein Versicherungs-Know-how hat. Dementsprechend hat man dann mit der Dame schon frühzeitig gesprochen, bevor ich da war, dass sie doch sich dementsprechend einen anderen Job suchen kann. Und habe dann zum 01.01.23 ins Übergabejahr die Maya mitgenommen als Vertriebsassistentin, damit ich quasi schon mal jemand habe, der mit mir diesen kompletten Prozess irgendwo mitgeht, weil das war natürlich extrem aufwendig. Es gab keine Prozesse, es gab keine Struktur, weil wenn du eh alles alleine machst, brauchst du das Ganze ja nicht. Du musst dir vorstellen, es wurden E-Mails ausgedruckt, es wurden Notizen draufgeschrieben und mir auf den Tisch gelegt, statt eine E-Mail weiterzuleiten und Text reinzuschreiben. Also das war analog, analog hoch 100. Vorteil daran. Ich bin auf einer grünen Wiese. Ich habe mich immer gefühlt wie, ich habe gesagt, ich will mich fühlen wie so ein Finanzstartup, wo wirklich ein neues Unternehmen aufmacht, auch wenn es eine Agentur ist und was Bestehendes ist, aber dass ich mich komplett auf der grünen Wiese austoben kann und alles so aufstellen kann, wie ich es will. Hatte natürlich extrem viel Zeitaufwand, also wirklich extremste Arbeitsatmosphären dann für mich mit Wochenende durcharbeiten und so weiter und so fort, um das so zu machen, wie ich es haben wollte. Aber hatte halt die schöne Phase. Ich musste auf nichts Bestehendes zurückgreifen, weil es gar nichts Bestehendes gab. Ich konnte jeden einzelnen Prozess so machen, wie ich es wollte, wie wenn ich wirklich ein neues Unternehmen gründe. Und das haben wir dann quasi in 23 und 24 haben wir da wirklich die Weichen gestellt und dann das relativ gut hinbekommen. Und dann ging es ja wirklich los von Instagram-Auftritt, Xing, LinkedIn-Auftritt, wo ja extrem viel Content gemacht wird, über dann auch die Themen TikTok-Account und jetzt, was noch alles kommt, eine eigene Webseite, die ja jetzt gelauncht wurde mit Rapport, wo halt seit 1,5, 2 Jahren sehr viel gearbeitet wurde. Und ja, wenn du dir jetzt mal anstellst, in 23 war das quasi eine zweiköpfige Agentur. Knapp 2 Jahre später sind wir jetzt bald 11-köpfig, bespielen wirklich marketingtechnisch alles, bin im analogen Bereich bei 3 Sportvereinen mit dabei, mit Bandenwerbung, bin da aktiv, mach jetzt Trikots, mach hier was, mach den Stadionnamen, bin Businesspartner beim VfB, also quasi von 000 zu saubere Struktur, saubere Prozesse, guten Marketingauftritt mit wirklich allen Kanälen, die bespielt werden, mit extrem vielen Dienstleistern und Supportern, ja.
Dann habe ich jetzt nämlich genau mehr, daran anschließend mehrere Fragen. A, wie hast du deine Prozesse aufgebaut? Also wie hast du, du warst auf der grünen Wiese. Der Vorteil ist natürlich, du kannst alles selbst machen, es gibt noch nichts, aber du musst ja trotzdem selbst
Ja.
entscheiden. Das ist ja der, also was war für dich, wie hast du das gemacht, dein Finanzstartup auf der grünen Wiese?
Wie habe ich es gemacht? Klar, man hatte natürlich schon dementsprechend Erfahrung auch von anderen Agenturen, von wie es im Bankenvertrieb läuft, was für Prozesse es grundsätzlich gibt. Und ich habe schon immer ein paar Jahre weiter gedacht. Ich habe nicht die Prozesse direkt so implementiert mit, okay, Maja, wir sind jetzt zu zweit, so was für einen Prozess brauchen wir, weil in meinen Augen brauchst du da gar nicht so viele Prozesse. Für mich war immer klar, okay, mein Team wird irgendwann größer. Ich habe eigentlich erst mal in den nächsten Jahren an 5 bis 6 Leute gedacht und nicht gleich die Zweistelligkeit, sondern ich habe schon vom ersten Moment meine Prozesse danach ausgerichtet, was ist, wenn ich einen Außendienst im Privatkundenbereich habe und 2 Innendienstkräfte. Das war für mich so dieser Startcredo, wie ich in 24 Jahren Start gehen will, was dann auch geklappt hat und hatte eigentlich von Tag 1 schon, okay, ich muss meine Bestände teilen. Ich habe mir eine eigene Firmenkundenagentur gemacht, habe dann die normale Agenturnummer gehabt, wo nur die Privatkunden drauf sind, habe direkt einen Folgendes gemacht, kein Privatkunde hat meine Handynummer, nur meine Firmenkunden haben meine Handynummer bekommen, nur meine Firmenkunden haben meine direkte E-Mail. Ich habe einen Gruppenbriefkasten, der heißt glenget.rnv.de eingerichtet und dadurch, da kommunizieren die ganzen Privatkunden mit uns und da haben alle im Team Zugriff, da können die ganzen VAs drauf zugreifen, da haben die Privatkundenberater Zugriff, jeder zieht sich dann seine E-Mail, seine Anliegen in sein Postfach, dass quasi klar ist, die komplette Kontakte laufen über unsere zentrale Büronummer. Da ist WhatsApp Business hinterlegt mit dem Tool Matteo. Das heißt, die Kunden können gar nicht mit einzelnen Personen direkt kommunizieren, sondern wir haben das Privatkundengeschäft so gebündelt mit klaren Anweisungen, wer hat welche Farbkategorie. Dann wird das mit Farben gekennzeichnet, wer muss was bearbeiten. Das hat einfach da klargestellt, selbst wenn jemand krank ist, wenn was passiert, wir können immer direkt alle E-Mails sehen und bearbeiten, weil die in unserem GA-Postfach liegen und nicht in einzelnen privaten Postfächern. Und so haben wir das halt aufgebaut. Ich konnte die Kunden von Anfang an so erziehen, dass ich nicht immer auf dem Handy angerufen werde, weil sonst würde ich 3-mal am Tag das Handy leer telefonieren, sondern dass quasi die Privatkunden, die ich selber nicht betreue, nur im Büro anrufen können unter diesen Nummern und nur meine Firmenkunden meine Direktkontakte haben. Und das waren jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, wie ich halt vieles schon von Tag 1, obwohl ich es noch gar nicht gebraucht hätte, aber schon strategisch anhand von meiner Vision alles so implementiert habe, dass ich später gar nicht die Prozesse anpassen, umerziehen, umändern muss, sondern dass das einfach ein komplett funktionierendes System ist. Plus für mich war das Thema Personal das gleiche in grün. Marco, ich stelle kein Personal ein, wenn ich es muss. Ich will aus der Stärke handeln. Ich stelle das Personal vorher ein, wenn ich es noch gar nicht müsste, weil ich weiß, ich werde in den nächsten 2 Jahren so wachsen, weil ich mir vertraue und dann bräuchte ich das Personal. Weil dann wächst das Personal zusammen mit meinen Prozessen ja mit, weil die können sauber eingearbeitet werden, ohne dass das Team überlastet ist. So, das heißt, das Know-how, die Einarbeitungszeit ist für beide viel angenehmer, weil normal, wann stellt jemand ein, Mitarbeiter A ist am Absaufen, oh, wir brauchen jemand, dann muss der aber ja nochmal mehr machen, um jemand einzuarbeiten. Ich stelle jemand ein, wenn ich es noch gar nicht bräuchte, dann werden die super eingearbeitet über ein halbes, dreiviertel Jahr. Bis dahin wird der Workload dann dementsprechend so erhöht, weil wir weiter wachsen, dass ich dann beide bräuchte, aber die wachsen entspannt in der Struktur mit und ich muss dann gar nicht groß Prozesse abändern, erklären, weil dann alles gemeinschaftlich mitgewachsen ist. Und klar, wo ist da der Haken? Der Haken ist hier, dass ich die letzten 2,5 Jahre deutlich weniger verdient habe wie in meinem letzten Angestelltenjahr. Aber das ist der Invest, den ich gesagt habe, den trage ich die ersten Jahre, um wirklich das Team und das Unternehmertum so zu formen, dass es dann halt irgendwann jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr einen exorbitanten Sprung geben wird, wo sich das Ganze für mich bezahlt macht, aber ich das halt geschafft habe, dadurch, dass halt alles mit Prozessen, mit der Infrastruktur, mit dem personellen Wachstum super handelbar ist, was ich im Endeffekt einfach bezahlt habe.
Weil ich das mir vorhin noch aufgeschrieben, du hast nämlich vorhin erzählt, bei Unternehmer, deswegen richtigen Leute an den richtigen Positionen, davon sprichst du ja gerade. Aber wie hast denn du die richtigen Leute gefunden? Also
die, klar, die Maja kannte ich vom privaten Umfeld, dann habe ich zum 01.01.24 Natascha eingestellt als eine Vertriebsassistentin, die sich ganz normal über Stepstone Indeed beworben hat. Okay. Und zum 01.04. kam Ilja als Außendienstler, der früher in dem Strukturvertrieb war, auch aus der Branche mit 34D schon, auch über Indeed beworben. Und also das dann halt, das ist wieder das Thema, Ich glaube halt einfach dran, weil ich halt immer mehr gemacht habe als andere. Ich war immer präsent, habe quasi den Marketingkanal gepflegt. Und warum habe ich auf einmal Glück und die benachbarten Agenturen nicht, die dieselben Stellen inseriert haben? Ja, vielleicht klappt das Go-Giver-Prinzip ja doch. Wenn du erstmal viel gibst und machst, dann läuft dir auch dementsprechend vom Universum ja Gutes zu. Und dann guckst du halt, schaust dir die eine Agentur an und die andere Agentur. Dann siehst du halt hier, in was für ein Büro eingezogen wird, wie schön das aussieht, wie die Ausstattung ist, wie der Instagram-Auftritt ist, dass es auch mal Team-Events, Teamausflüge gibt. Ja, das gibt es woanders nicht. Oder vielleicht gibt es die woanders in abgespeckter Form, aber sie zeigen es gar nicht. Und so kam das und dann alles, was danach war, waren halt auch Stellen inseriert, extrem viele Bewerbungen gekommen und halt raussuchen können, nehme ich das links, nehme ich es rechts, wen möchte man irgendwo haben. Und mein zweiter Außendienstler, Radovan, der kam tatsächlich über einen Kontakt zustande, wo er gemeint hat, er ist unzufrieden, der war Volksbanker. Wir gehen mal zusammen Mittagessen, quatschen, wo ich ihm gesagt habe, wie wir hier arbeiten, wie es bei uns abläuft, so wie ich das Thema sehe. Und dann hat er quasi nach zwei Mittagessen, wo wir eigentlich privat gequatscht haben, war klar, Rado, du fängst bei mir an, ohne ein Bewerbungsgespräch wirklich zu führen.
Sehr
Ja.
geil. Okay, also über Stellenanzeigen, aber das heißt ja echt, ich glaube auch, dass die ganzen Online-Auftritte und so weiter, dass das schon mit anzieht, beziehungsweise wird man ja nach dir googeln, schauen, was du so machst und dann sieht man, bekommt man bei dir einfach mehr Einblicke in das, was mich erwartet, als woanders und dann
Genau.
nimmst du ja das, wo ich einfach mehr Einblicke habe, ohne genau zu wissen, also das kann bei dem anderen ja auch schön sein, aber
Ist so.
sehe ich ja nicht. Aber auch Marketing habe ich mir gerade aufgeschrieben. Wer hat denn dann bei dir das mal? Du bist auf sehr vielen Kanälen unterwegs. Ne? Du hast einfach hast ja Instagram, LinkedIn. Also A, warum hast du die Kanäle ausgewählt, die für dich relevant sind? B, wer macht das Marketing?
Ich habe einen sehr guten Kumpel, der ist sozusagen mein Videograf. Das heißt, ich suche mir für die Reels für Instagram und TikTok, ist es im Grunde so, ich suche mir die Themenstand jetzt außer, mache mir immer eine PowerPoint-Präsentation mit, okay, ein Topic, eine Folie, sechs, sieben Hooks und mache dann da die Videos, er kommt vorbei, er filmt das ab, das kriegen wir meistens in One-Take und hin und er schneidet mir das und verwaltet auch den Instagram- und TikTok-Account mit, er lädt die Videos hoch,
Okay.
fertig bearbeitet. Hat dann quasi die KI für die Textgenerierung in Form von was spreche ich, wie kann man das noch ein bisschen schreiben für quasi den Text dazu. Das macht quasi alles ein sehr guter Kumpel von mir, der hier selbstständig ist. Dazu dann im LinkedIn hatte ich damals 24 angefangen, einen LinkedIn-Beitrag pro Woche zu machen. Und dann habe ich da die Zusammenarbeit mit Max angefangen. Dass da quasi, Max und ich haben da schon extrem viel mit wirklich ein ICP, was ist wirklich mein Kunde, was ist dann der Content dafür, was für Input können wir geben. Ich habe halt auch immer viel die Karte mitgespielt, so ein Blick rein in, ich übernehme eine Firma, was für Themen gibt es bei mir, wie ist so der Wachstumsprozess bei mir, was läuft denn alles an. Das konnte ich halt immer schön teilen, was ja auch das Typische ist, ein Selbstständiger kommt, übernimmt den elterlichen Betrieb und sieht bei mir so, wie war mein Werdegang. Ich habe ja auch eine Firma übernommen, bloß dann halt den Content mit einstreuen und das kannst du ja alles gar nicht selber machen. Das läuft im Grunde viel da in enger Abstimmung mit Max, der da quasi LinkedIn dementsprechend mit bespielt. Und ja, das sind halt so, sag ich mal, ja auch diese Hauptkanäle, die man gerade betreibt und halt noch viele, viele andere Dinge, die jetzt schon seit Wochen, Monaten irgendwo in den Startlöchern in der Mache sind, die in den nächsten 1, 1,5 Jahren auch dann rauskommen. Aber ich bin wirklich ein Fan von möglichst wenig selber machen. Such dir deine Experten, such dir deine Spezialisten, weil die Zeit, die ich mir spare, bin ich doch viel ertragreicher, wenn ich die in meinem täglichen Doing einbringe, weil ich dann zwei Kunden mehr beraten kann die Woche. Und so empfehle ich es ja auch jedem Unternehmer. Such dir einen Experten wie mich, der die sich da um alles für dich kümmert. Da musst du viel weniger Zeit für das Thema Versicherung aufbringen und nutzt doch die Zeit in den Themen, wo du eine viel höhere Wertschöpfung hast und in den Themen, die dir auch Spaß machen.
Absolut richtig. Aber du hast dann ja, weil du bist ja jetzt echt Unternehmer geworden, hast ein eigenes Unternehmen übernommen jetzt. Weil, und das ist ja das erste Mal auch, wenn ich es richtig verstehe, in deinem Berufsarbeitsleben, wo du auch Kundengewinnung machen musst. Oder?
Ja.
Und auf welche kann, also warum hast du jetzt Social Media genommen? Du hättest ja auch sagen können, ich mache das, was weiß ich. Ich setze extrem stark auf Empfehlungsmarketing und gehe auf irgendwelche Business-Events in Stuttgart, um neue Unternehmer zu kennen.
Na.
Wäre ja auch ein Weg.
Kommt tatsächlich jetzt bald, aber Für mich war halt klar, okay, mit dem, was ich vorhabe, mit dem, was ich machen will, ich kann mich ja nicht zerreißen. Und ich habe eh schon wirklich gefühlt 24/7 im Unternehmen zu tun. Deswegen war für mich klar, okay, ich mache einfach den Content, der vervielfältigbar ist, über Instagram und TikTok für die Privatkunden, weil ich schon direkt weitergedacht habe, ich will ja irgendwann organisch dadurch neue Kunden gewinnen, plus ich will meine Ads schalten in dem Bereich, damit meine Privatkundenberater möglichst viele Leads bekommen. Dann habe ich nämlich schon mal eine Stelle geschlossen. Wenn ich zwei Privatkundenberater habe, die durch Ads und andere Kampagnen regelmäßig Leads und Neukunden bekommen, dann kann ja das Unternehmen ohne mich wachsen, weil ich die Struktur dafür geschaffen habe. Das war, ich denke immer quasi, ich gucke immer, denk 5 Schritte voraus, wie soll dein Unternehmen in 5 Jahren aussehen und was musst du quasi machen, damit du dorthin kommst. Und dann war für mich klar, natürlich hast du dann mit deinem Finanzwissen extrem viel auch dein privates Umfeld bespielt, weil auch viele Leute auf mich zukamen, weil wenn du selbstständig bist, ist das was anderes, wenn du angestellt bist. So, hey, kann ich meine Verträge auch zu dir bringen? Marco, willst du nicht auch mal bei meine Sachen schauen? Das war wirklich durch das Thema Unternehmertum ein Wandel. Dann war klar, ich will das bespielen, plus LinkedIn das gleiche in grün. Du willst doch erstmal Vertrauen stiften in deiner Zielgruppe. So, du musst doch erstmal, Go-Giver-Prinzip, gib erstmal was preis, gib Wissen in die Welt, damit die Leute merken, hey, das, was der sagt, das hat Hand und Fuß und hey, das hatte ich ja noch gar nicht so von meinem gehört, bis irgendwann mal jemand sagt, ey, der hat jetzt den dritten coolen Post. Ich glaube, ich muss mich mal mit dem Marco Kleng zusammensetzen.
Aha, sehr gut.
Das war quasi Gedanke dahinter. Und klar, jetzt wird auch das gehen. Ich bin jetzt in diesem neuen, es gibt so einen Brustring Business Club vom VfB, wo ich
Okay.
jetzt mit drin bin und halt jetzt auch meine Arbeitsweise umstellen will, sobald jetzt halt mal das mit dem Team alles läuft. Ich hoffentlich dann bald irgendwann noch einen Firmenkundenberater einstellen kann, der sich um die kleinen, mittelgroßen Firmen kümmert, dass ich da operativ Themen abgeben kann. Dann kann ich ja viel mehr in das Thema Netzwerken, Events gehen. Da war Schlussweg, Marco, war da die letzten 2 Jahre keine Zeit, weil ich bin um 18 Uhr teilweise heim, kurz gegessen, nicht mal gekocht und dann nochmal 2 Stunden an Rechner, um weiterzuarbeiten und dann kannst du ja nicht zeitgleich auf irgendwelchen Netzwerkdingern gehen, aber das ist jetzt so der Next Step, was für dieses und nächstes Jahr folgen soll, plus einige weitere Themen, wie man dann Neukunden
Ich
gewinnt.
bin gespannt, du hast vorhin auch von TikTok erzählt, weil ich richtig zugehört habe. Bist du auch
Ja.
schon da bei TikTok oder ist es gerade ein Spaßkanal?
Das ist ein Spaßkanal, wo einfach die gleichen Videos wie in Instagram auch gepostet werden. Aber auch da bin ich jetzt tatsächlich seit 3, 4 Wochen in engeren Austausch mit jemand aus dem Bekanntenkreis, die da sehr affin ist, die dann vielleicht so ein bisschen als TikTok-Managerin das Ganze übernehmen kann und da dann halt einfach auch dieses Format ein bisschen auf Vordermann bringt, weil ich halt auch sag, ja, wie schon vorhin erwähnt, das eine tun, das andere nicht lassen, einfach all in über alle Kanäle.
Und wie reagiert denn die RNV? Weil du machst ganz viele Sachen, du machst ganz viele Sachen quasi neu auf grüner Wiese.
Na.
Und du hast eine von ihren, wenn ich es richtig verstanden habe, 30 größten Agenturen übernommen. Ich vermute, dass da ein Konzern genauer hinschaut.
Ja, schauen Sie dann doch relativ genau hin.
Und dann sehen die einfach so, der macht einfach alles neu. Fanden die das
Ja.
gut, dass einfach jemand mal das echt digitalisiert? Richtig, also so, du hast ja wirklich so. Wenn ich es richtig verstehe, jetzt mal so von dem Hören, was ich auch von anderen, dass du so eine Proto-Agentur wie einfach eine RNV-Agentur im 21. Jahrhundert sein könnte, sollte.
Ja, also im Grunde klar, gibt es natürlich viele Mitgeneralagenten, die haben dann am Anfang mal bei meinen Plänen, wo ich mal auf der Bühne stand und das vorgestellt habe, mal ein bisschen stutzig geschaut und haben natürlich gemeint, ah ja, so typisch so ein Schwätzer, das haben wir schon mal gehabt, groß reden und oh, pass auf, dass du ja nicht auf die Schnauze fliegst. Aber von Konzernseite her war das natürlich schon immer ein unfassbar hohes Interesse dann an der Person, an dem Weg, den ich gehen will, weil wie du es gerade gesagt hast, das ist, wie kann man es einfach beschreiben? Das ist wahrscheinlich so genau dieser Bilderbuch AO-Unternehmer, wie sich der Konzern R&V wünscht. Wahrscheinlich mache ich da sogar noch manches fast schon zu viel, zu schnell, aber klar wird da irgendwo viel drauf geschaut und das kann man jetzt auch mal sagen. Das Schöne ist, es ging bisher immer alles auf und es zeigt sich tatsächlich auch, weil wir haben ja unsere Vertriebswettbewerbe, die kennst du ja auch von den anderen Versicherern. Wir haben ja den einen, der nach Leistungsstandard, also nach Ausbringung über alle Agenturen geht, wo man natürlich als Großagentur es vielleicht ein bisschen schwieriger hat, wie jetzt eine kleine Agentur, wenn du das immer im Prozentualen siehst. Da bin ich tatsächlich Stand jetzt mit der letzten Auswertung deutschlandweit Dritter. Und dann der Wettbewerb, der nur der Großagenturen mittelgroße, kleinere, also separiert führt, also den unter der Großagentur, der interne Wettbewerb, da bin ich Erster und bin auch von der Produktivität her über die Leistungsbereiche, die wirklich Produktion ist und nicht jetzt das eine, wo bei uns das Thema Werbeeinwilligung mitgezählt wird, auch wirklich mit einer extrem hohen Rangplatzierung, gerade im Abstand vorne, Stand jetzt unter der Auswertung. Natürlich, wenn näher hingeschaut wird und du stehst dann in solchen Sachen halt ganz oben dabei, ich denke, dann schauen die Leute da irgendwo gerne hin und sagen mal nicht, oh, das, was der macht, ist Schwachsinn, sondern ah, ich glaube, den Weg, den da geht, ist genau der richtige.
Das glaube ich auch, wo du gerade Werbeeinwilligung sagst. Wie haben denn deine Kunden, also die, da kommt ja der Neue, du hast ja ganz viel digital gemacht, das kannten die ja vorher nicht. Du musstest ja zum Beispiel genau Werbeeinwilligung. Ich vermute, ja. Du hast keine E-Mail-Liste gehabt, wo du deinen Kunden eine E-Mail-Kampagne zuschicken konntest.
Machen wir auch tatsächlich Stand jetzt immer noch nicht, weil wir noch viel zu wenig Kontaktdaten haben.
Genau, aber ist das so eine von den Listen? Weil ich habe mich neulich mit Danilo gesprochen. Nein. Und der hat einfach, wo der gestartet ist, und wir reden davon, dass er 2012 hat er eine SV, Sparkassenversicherungsagentur, übernommen. Und hat da von Anfang an darauf geachtet, E-Mail-Adressen, alles ein. Das ist einfach, du kommst gar nicht weiter. Und ich vermute, hättest du auch gerne, aber hast du noch nicht.
Ja, also bei mir ist so, wir hatten eine Datenschutzquote, also wo wirklich beide Kontaktdaten vorlagen und auch der Code signiert war oder unterschrieben von 9%, als ich übernommen habe. Wir sind jetzt, stand jetzt bei 26 und da war halt das Problem, wenn ich nur Firmenkunden betreue, ich habe eine ganz andere Schlagzahl wie ein Privatkundenberater. So,
ja.
Ich betreue ja vielleicht 3 bis 5 Firmen die Woche, während ein Privatkundenberater halt mal 8 bis 12 Kunden sehen kann. Und deswegen ist das jetzt halt ein Prozess über die Zeit. Meine 2 Privatkundenberater machen halt die Kennenlerntermine, nehmen die Datenschutzdinger, sag ich mal, sauber mit auf. Und da bereiten wir quasi jetzt über die nächsten 2, 3, 4 Jahre erstmal noch Dinge vor. Wenn ich jetzt schon eine komplett gepflegte Kontaktliste hätte, Marco, ich könnte schon ganz anders arbeiten. Ich habe schon Dinge im Kopf, ich habe schon mich bei Tools eingelesen. Ich könnte schon so viel mehr machen und revolutionieren, aber ich muss jetzt erstmal die harte Arbeit machen, wie ich es gesagt habe, das Fundament legen, damit ich in diese digitale Arbeitsweise überhaupt reinkomme. Also unseren Kontakt, den unser Kunde mitkriegt, was sich da halt geändert hat, ist halt, es sind halt viel mehr Menschen, es geht alles viel schneller, der Service ist viel krasser, du kriegst viel schneller Rückmeldung, du kriegst bessere Rückmeldung, es wird alles für dich geklärt, du hast deine Termine und natürlich habe ich eine PowerPoint-Präsentation gebaut, die ein bisschen weg von dem Thema ist, wie die R&V ihren Beratungsleitfaden 1:1 hat in einem wirklich jetzt nicht gerade schönen Korsett, sondern wir haben das wirklich auf extrem schön, schick, modern gemacht anhand von meiner eigenen Präsi. Das heißt, diese ganzheitliche Beratung über mehrere Bereiche, das hat sich geändert. Aber ansonsten ist das immer noch dieses Stupide, eine Telefonistin oder der Außendienstler ruft beim Kunde an, macht einen Termin aus, wir führen ein persönliches Gespräch. Alles, was ich gerne jetzt schon digital machen wollte, könnte, geht, was Kontaktdaten angeht, einfach noch gar nicht. Da kam leider auch viel zu wenig Rückmeldung von Kunden. Ich habe alle angeschrieben, jetzt jedes Jahr einmal, uns fehlen Kontaktdaten, wir brauchen noch das. Da reagiert keiner drauf oder fast keiner. Und ja, so lange müssen wir den Weg halt so gehen, bis dann irgendwann mal die Arbeitsweise, die ich eigentlich mal im Kopf habe, dann endlich funktionieren kann.
Aber wie haben die Kunden darauf reagiert, dass das der Neue da ist? Weil nämlich, ich habe mir schon, wo du das gesagt hast, dass du alles digital machst, habe ich genau 2 Sachen im Kopf. Zum einen, dass die einfach sagen, ist ja geil, einfach, es geht schneller, es ist besser, es ist einfach so, zack, es geht alles schneller, das ist mir eigentlich wichtig bei Versicherungen. Aber das Zweite kann natürlich auch sein so, ja, aber das war vorher, war das irgendwie familiärer mit dem Herrn so und so, weißt du?
Ja, du merkst schon, dass es gerade vom Generellen her dem einen oder anderen Privatkunden nicht passt, weil wenn du es 20 Jahre gewohnt bist, dass du mit dem Inhaber sprichst, mit dem Chef, weil sich das ja so gehört, der betreut mich, und dann auf einmal heißt, ey, nee, der betreut mich eben nicht mehr, der hat Mitarbeiter, dann waren die am Anfang schon nicht so positiv angetan davon, aber ich wusste, das wird halt knallhart durchgezogen von mir. Und als sie dann aber meine Mitarbeiter kennengelernt haben, mit welcher Qualität sie da beraten und betreut werden, dann war nach dem ersten Gespräch alles in Ordnung, dann waren sie super happy, aber so am Anfang kannst du dir ja vorstellen, es ist erstmal jemand Neues da und dann will der mich ja gar nicht kennenlernen im ersten Jahr, weil der ja da seine Firma erstmal kennenlernen muss. Und dann heißt es, oh, ich kriege einen Außendienstler hingesetzt, jetzt werde ich gar nicht mehr von dem betreut, hat er keinen Bock auf mich. Weil ich habe halt 2000 Kunden übernommen, ne? Ich kann mich nicht zerreißen.
Ja, genau, deswegen, Aber dafür sind die halt schnell, ist es halt schneller, muss man ja sagen. Das hat der Vorteil. Dass mir, deswegen war es so zweigespalten. Das klingt einfach mega. Ich bin mir auch sicher, dass wir uns in 2 Jahren nochmal, also im Königsmacher-Podcast hören. Vorher werden wir uns bestimmt irgendwo hören sehen. Aber das weiß ich, bin sehr gespannt, wie es nämlich weitergeht. Aber wir sind fast schon am Ende. Und bei dir klingt es einfach echt wie so ein perfektes Ding. Aber erfahrungsgemäß läuft nie alles perfekt. Was war denn bei dir so ein Fehler, ist ein schlechtes Wort, Learning, was du hattest, wo du dachtest, ich habe es übernommen. Ich meine jetzt nur die Zeit, wo du die Agentur neu aufgebaut hast, ne? Wo du irgendwie gesagt hast, das wollte ich machen und es hat halt irgendwie, es war halt ein Fehler, habe ich irgendwas falsch gemacht?
Also wenn ich jetzt zurückdenke, gerade so an die letzten 1,5 Jahre, also sag ich mal, Agenturübernahme war ja so in 24 wirklich, wahrscheinlich wäre es einfach gewesen, ein bisschen langsamer und gesünder zu wachsen. Das ist immer so blöd gesagt, weil im Nachgang, ich würde es wahrscheinlich wieder genauso tun, aber natürlich, wenn ich mich jetzt so ein bisschen reflektiere, gerade den Außendienstmitarbeiter Ilja, der in 24 angefangen hat, so hatte ich jetzt nicht immer so super viel Zeit, ihn so einzuarbeiten, wie ich es gerne gemacht hätte, mich noch besser um ihn zu kümmern, weil einfach dieses allgemeine Wachstum, schon wieder nächste Personalsuche, die Themen umtreiben, halt einfach so noch präsent im Vordergrund war, weil ich halt gefühlt jetzt in 1,5, 2 Jahren das umgesetzt habe, wo andere halt 5 bis 10 Jahre vielleicht brauchen. Und wenn ich mir da ein bisschen vom Gas runtergegangen wäre und gesagt hätte, komm Marco, das kannst du auch in 3 bis 5 Jahren umsetzen statt in 1,5, um dann noch mehr Zeit jetzt für die ersten Mitarbeiter zu haben, mich noch besser um die von Anfang an zu kümmern, weil jetzt heißt nicht zu kurz gekommen, dass ich mich nicht um die gekümmert habe, aber es hätte definitiv mehr sein können. Das merke ich nämlich jetzt, wenn die neuen Mitarbeiter einlernen, wo ich sage, wenn ich halt langsamer und gesünder gewachsen wäre, statt wirklich so schnell und so viel auf einmal, dann hättest du halt einfach, wie gesagt, mehr Zeit gehabt. Und das sollte ich anders machen, aber auch wieder, um ehrlich zu sein, ich wüsste nicht, ob ich es komplett anders machen würde, weil, wie gesagt, da ist halt wieder diese All-In-Mentalität. Wenn du die Chance hast, das und das zu machen und das halt voranzutreiben, um noch schneller zu deinem Ziel hinzukommen, würde ich es wahrscheinlich fast wieder so tun. Auch wenn es nicht gut ist.
Wo du gerade Kundenberater, das ist mir noch eingefallen. Digitale Beratung, vermute ich, hat dein Vorgänger nicht gemacht.
Ach, gab's nicht.
Und wie viel Prozent macht ihr jetzt? Und zwar, ich meine jetzt mal nicht Firmenkunden, sondern einfach die Privatkunden oder sowas.
Also im Privatkundenbereich würde ich schon sagen, dass meine 2 Außendienstler knapp 25 bis 30% die Beratung digital machen. Das wird auch von den Kunden gut angenommen mittlerweile. Und was mich da auch echt im positiven Sinne geschockt hat, für mich war es früher gang und gäbe, du fährst zum Privatkunden raus. War halt so im Generalagentenvertrieb. Du bist immer bei den Leuten daheim. Die kriegen es tatsächlich hin, dass fast alle Termine hier im Office stattfinden. Die laden jeden Kunden zu uns ins Office ein und haben dadurch halt eine unfassbare Zeitersparnis. Also da war ich echt, das hätte ich nicht gedacht, dass wir das hinkriegen, aber das ist für uns halt super gelaufen.
Also ich glaube, es bei Privatkunden, das ist, dass du halt, also wenn ich mit normalen Menschen mal rede, weißt du, die über ihre Versicherung sagen, die haben überhaupt keinen Bock, jemanden zu Hause zu haben, weißt du? Frauen sagen dann meistens, da musst du was aufräumen, musst du sauber machen.
Ist so.
Deswegen glaube ich, dass das Angebot wahrscheinlich von viel mehr angenommen werden würde, wenn man das denn anbietet. Also,
ja.
Und aber offensichtlich, also bei 25%, ich hätte jetzt geschätzt, dass du mir sagst, 80 oder sowas Prozent, das ist super digital, aber offensichtlich 25% ist schon gut, aber die Alten, also die wollen lieber noch privat.
Wir haben halt, wie du sagst, den Bestand, den ich übernommen habe, ist wahrscheinlich das Durchschnittsalter Mitte 50.
Ja.
Und deswegen und alles, was jetzt dann kommt, so das Thema, wenn wir in die Ad-Kampagnen reingehen, das wird dann halt alles wahrscheinlich digital abberaten. Dann wird halt auch jetzt so in einem halben Jahr die Sequenz ein bisschen anders sein. Aber Stand jetzt, wo wir wirklich einfach mal, ich will ja erstmal, dass meine Mitarbeiter meinen Bestand kennenlernen, dass wir mal wirklich den Bestand durchgehen und wissen, was sind die Kunden, die mit uns zusammenarbeiten. Welche haben vielleicht gar keinen Bock auf uns, das ist ja auch eine natürliche Auslese, aber das ist ja alles manuelle Arbeit.
Das stimmt. Ich muss deine Website, die ich gerade nicht mehr. Du hast eine eigene nämlich gemacht, ne?
Genau. Genau, die ist jetzt seit 2, 3 Wochen online, markoklenk.de.
Genau, aber du hast nämlich auf Handwerksunternehmen auch noch, was hatte
yes. Siehst du auch hier am Logo mit einem Hammer schön drin.
Genau, also warum? Weil nämlich Unternehmen ist ja nicht Unternehmen, Handwerksunternehmen ist ja was anderes. Warum die? Wie bist du zu denen gekommen?
Mehrere Punkte. Auf der einen Seite musst du ja auch immer schauen, wo ist dein Produktgeber stark? Okay. Das spielt ja auch eine Rolle. Ich kann ja jetzt auch wunderbar sagen, ey, ich will mich darauf spezialisieren, wenn die R&V das vielleicht gar nicht zeichnet oder einfach nicht gut ist. Schwierig. Das zum einen, aber dann kommt es ja auch immer auf die Menschen an. Du hast ja mit Menschen zu tun. Und ich bin eher so der lockere Typ. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich habe seit 2 Jahren kein Hemd mehr zum Arbeiten, wahrscheinlich seit 3 oder 4 Jahren kein Hemd mehr angehabt. Und man kann mit mir auch mal gerade raussprechen, wie es wirklich ist. Und da war für mich so dieser Konzern oder Manager, der mit Krawatte und Sakko im Büro sitzt, ist jetzt nicht so das Klientel, wo ich sage, ey, da habe ich Bock drauf, weil ganz ehrlich, Marco, wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens mit der Arbeit. Und ich will mit Menschen zusammenarbeiten, sei es mit Dienstleistern, sei es mit meinem Team, aber auch mit Kunden, die man einfach schätzt, die man mag und wo es einfach Spaß macht. Das ist mir unfassbar wichtig. Und dann wusste ich, okay, Handwerker, an sich eher lockeres Klientel, da musst du nicht irgendwo mit Hemd aufschlagen. Die finden es sehr positiver, dass du halt mal mit einem Polo kommst. Du kannst locker mit denen quatschen. Und ich habe relativ früh angefangen, Immobilien zu investieren. Ich habe mit 22 besichtigt, mit 23 habe ich meinen ersten Notartermin, habe meine erste Wohnung gekauft, halbes Jahr später 2 nochmal hinterher, ein Jahr später nochmal was und halt immer viel saniert. Da hast du halt schon immer viel mit Handwerkern zu tun und merkst, du kommst gut mit denen klar. Du hast so gemeinsam eine Leidenschaft für Immobilien, wie ja auch viele Handwerker haben. Und du merkst aber auch so deren Berührungspunkte. Und ich habe, muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe 2 linke Hände. Ich kann Möbel aufbauen, alles schön und gut, aber so wirklich handwerklich bin ich einfach nicht begabt. Und dann war für mich das Thema, ich habe gemerkt, die Handwerker sind oft super in ihrem Gewerk, aber so das kaufmännische, betriebswirtschaftliche Drumherum war jetzt nie so deren Steckenpferd, was sie gern gemacht haben und was mancher vielleicht auch nicht so gut gemacht hat. Und dann war für mich so, okay, ich könnte mal ein bisschen mich näher mit beschäftigen, habe deren Probleme verstanden, hab gewusst, was für Möglichkeiten das die einfach haben. Und dann kannst du halt einen Unternehmer ganz anders beraten, wenn du halt auch nicht nur das Thema Versicherung gut spielen kannst, sondern dich auch mit Immos auskennst, dadurch ein Steuer-Know-how hast, was über viele Bereiche drüber hinweg geht. Und dann war für mich klar, hey, ich brauche meine Handwerker für meine Immobilien, wo natürlich jetzt auch noch extrem viel passiert ist die letzten Jahre. Und ich bin dann der, der sich um das Thema Versicherung, Finanzen von den Handwerkern kümmert. So kam das eine zum anderen. Und was ist der typische Handwerker? Ich bin unfassbar fußballbegeistert. Der typische Handwerker steht für mich sonntags auf dem Sportplatz, holt sich seine Bratwurst, trinkt 3, 4 Bier und ist im heimischen Fußballverein, weil es ein riesen Fußballfan ist. Das heißt, auch das Zwischenmenschliche, ohne mich verstellen zu müssen, weißt du, du wirst dich mit den Menschen super verstehen. Du kannst die Qualität liefern, du hast den richtigen Partner, du kennst dich mit den Bürgschaftsthemen von denen super aus, kennst steuerlich Immobilien, weißt du, und dann hat sich das Puzzle so gefügt, wo klar war, klar, das die Zielgruppe und fertig.
Und wie hat jetzt dein Produktgeber, wie du genannt hast, der Konzern R&V, was sagen die zu der Website? Weil, was mir nicht aufgefallen ist, deswegen habe ich gerade nochmal geschaut, weil ich hatte es irgendwie im Hinterkopf, sag mal so, Da ist gar nicht zu sehen, dass du der R&V bist. Du bist Marco Klenk.
Gut, dass du es ansprichst. Das ist ja quasi keine Webseite, wo meine R&V-Agentur vermarktet.
Ah, okay.
Muss man ja auch fairerweise sagen, dass darf ja auch nicht irgendwo auftreten, weil wir haben ja unsere eigene R&V-Agentur-Homepage wegen Corporate Design und so weiter und so fort. Ich vermarkte damit ja meine Personenmarke Marco Klenk und mich als Person und mich als, wie kann ich Menschen helfen im Endeffekt. Das ist ja ein bisschen losgelöst davon. Deswegen, das ist ja immer schwierig, weil wenn da jetzt R&V mit drauf wäre, dürfte ich es quasi nicht machen. Ich darf keine eigene R&V-Agentur-Homepage machen. Das ist verboten, aber ich habe es ja nicht. Ich habe ja die MarcoKlenk.de. Ich vermarkte ja mein Personal Branding, meine Personenmarke nach außen.
Ah, und diese Person, und diese Marco Klenk hat zufälligerweise Kontakte, gute Kontakte zu der R&V-Agentur von dem Herrn Klenk.
Genau, also das ist so dieser schmale Grat, wo wahrscheinlich anfangs nicht gerne gesehen ist und ist wahrscheinlich sicherlich dem einen oder anderen Aufschluss, aber ich habe ja nicht meine R&V-Agentur-Homepage gemacht. Es ist ja quasi, ich habe ja mich als Person, als Homepage und Berater dargestellt, wie ich meiner Zielgruppe helfe.
Ich glaube, dass es auch angenehmer für deine Zielgruppe ist, als wenn da nämlich Dann suchen sie nach dir und sagen so, ah, okay, da kennst du wirklich aus. Als wenn da direkt ein Unternehmenslogo wäre.
Also, sind wir mal ehrlich, Marco. Die Kunden sind bei mir, weil ich Marco Klenk bin, weil ich das Know-how habe und denen so weiterhelfen kann und ich so ein Typ bin, der auf einer sympathischen, authentischen Ebene mit denen redet und nicht, weil ich Partner von einer R&V bin, einer R&V-Agentur habe. Ich könnte ein rotes Logo haben, ich könnte ein grünes haben, ich könnte ein orangenes haben. Ich würde die gleichen Kunden in der gleichen Art und Güte wahrscheinlich bekommen und betreuen. Das ist denen doch egal, wo es schlussendlich ist. Für mich ist das wichtig. Ich kann frei auftreten, weil ich weiß, hey, da sind wir top, da bin ich geil unterwegs. Aber das interessiert doch keinen Kunden, bei welcher Gesellschaft das ich bin.
Aber war auch das für dich schon klar, dass du sagst, okay, ich muss mich als Personenmarke vorausstellen? Also, oder ist es gekommen mit der Zeit?
Das ist dann auch mit der Zeit irgendwo gekommen, wo du halt einfach merkst, so im Endeffekt geht es immer um dich als Person. Und das waren dann auch so Aspekte, wo mir klar war, okay, ich will da mehr machen, ich will da anders agieren. Und ja, das war dann relativ früh in 23 schon klar, dass ich gesagt habe, ey, ich muss das so machen. Obwohl ich damals noch nicht auf Granit gestoßen bin und das auch wieder unser Ding war, eigentlich war es jetzt offiziell verboten und nicht geduldet, aber dann steckst du halt ab, okay, was darf drin sein, was darf nicht drin sein und bewegst dich dann halt so auf der Zone, weil es ja die Marco Klenk Website, wenn ich habe ja die Klenk Holding GmbH, dann ist das die Webseite von meiner Holding, weil ich ja Marco Klenk bin.
Das stimmt. Und wie gesagt, im Endeffekt hatten wir im Vorgespräch, glaube ich, wenn die Zahlen stimmen. Also einfach, die sehen ja, dass es gut ist. Also die sehen ja, dass du das
irgendwas richtig machst. Auf großen gefettete Selbstständigkeit, sag ich immer so schön.
Was du gesagt hast vorhin, war vollkommen richtig mit dem, dass du jetzt so quasi ein Unternehmer bist, weil alle wollen eigentlich, also dieses Vermittler sind, also ne, früher war ich quasi der Versicherungsvermittler oder der Aufschließlichkeitsvermittler, ja. Aber eigentlich, wenn ich mit irgendwelchen Leuten auch so aus Management so als Rede, das Wort Unternehmer, also ne, wir müssen das Unternehmer-Mindset müssen wir den Leuten beibringen, wir müssen Unternehmer werden, wir brauchen Unternehmer und sowas. Und da musst du halt dann auch, wenn du das willst, musst du auch damit klarkommen, dass sie halt Sachen unternehmen, ne? Dass die was machen. Also kannst nicht Unternehmer haben, also den Macher haben und dann sagen, ja, aber das darfst du nicht machen.
Ja,
ist so. Entweder oder und dann ist halt einfach, müssen sie sehen, funktioniert so. Ja, sehr geil. Wir sind einfach, wir hören uns auf jeden Fall in zwei Jahren wieder.
Mal hören, freue mich schon drauf.
Was du mir dann alles erzählen wirst, was du jetzt gerade schon im Köcher hast, kannst du sagen, ja, pass auf, Marco, das hatte ich da schon gehabt und jetzt läuft das. Läuft das so und so. Ich bin sehr gespannt. Wir sind schon am Schluss deswegen von unserem ersten Gespräch, von der ersten Hälfte von dem 2-Jahr-Gespräch. Aber, und da habe ich aber drei Fragen am Ende an meine Gäste.
Yes.
Und die erste ist einfach so, was war denn für dich der beste Tipp, den du am Anfang von deiner Karriere bekommen hast?
Frag viel. Denk nicht, du hast die richtige Lösung für den Kunden, sondern frag den Kunden. Das war mit so einer der besten Tipps, die ich am Anfang bekommen habe. Das
ist krass, ja, wir schon ein paar Mal gehört, in der Aussage im Sinne von, frag den Kunden, was er will. Glaub nicht zu wissen, was er...
Ganz ehrlich, ich hab mich schon so oft dabei erwischt, wo ich dachte, okay, für den Kunden müsste jetzt das und das und das passen. Du musst ihn erstmal viel mehr fragen, weil es darauf ankommt, was für eine Planung hat er, wo will er hin, was will er machen, wie und was. Und erst dann kannst du ja für ihn das passende Konzept raussuchen. Deswegen Fragen, Fragen, Fragen.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die ich dir stellen muss. Du hast vorhin schon mal erklärt und du hast auch im Vorlauf gesagt, warum du bei der Ausschließlichkeit bist. Ich frage nämlich immer, ich rede ja viel mit Maklern, auch Ausschließlichkeit und auch Strukturvertrieb und so weiter. Und die Makler erzählen sich immer, das Geilste überhaupt ist einfach Maklerschaft. Einfach, das ist halt so ein bisschen die Könige, weißt du ja. Ne? Du kennst ja die Branche. Aber ich frage halt genau den, aber... Du bist ja mit Überzeugung, du könntest locker Makler sein, mit deinem ganzen Ausdruck, mit deinem ganzen Mindset und so weiter und so fort, ne? Aber du sagst auch, es hat Vorteile, in der Ausschließlichkeit zu sein. Und jetzt mal, wenn jetzt irgend so ein Junger das jetzt hier hört und denkt sich so, was ist der Vorteil von der Ausschließlichkeit?
Der Vorteil von der Ausschließlichkeit ist, man übernimmt einfach einen Kundenstamm. Man hat einfach Kunden, plus man hat halt einfach eine Bestandsprovision, man hat quasi einfach so ein fixen Unternehmerlohn, wie ein fixes Einkommen, mit dem man schon mal investieren und arbeiten kann. Und das kann ja kein Makler von sich behaupten.
Das stimmt, ne? Du hast vorhin, glaube ich, schön gesagt, was war...
auf Rosen gebettete Selbstständigkeit,
genau, sage ich immer genau, so auf schön. Auf Rosen gebettete Selbstständigkeit. Ja, aber das muss man halt wissen, das ist ja auch ein Vorteil, den man aber einfach mal, glaube ich, auch spielen muss und auch sagen muss. Deswegen damit.
Und auch mal unter uns gesprochen, du glaubst nicht, was ich in den letzten 5 Jahren Kunden gesehen habe, die auch 10, 12, 13 Millionen Euro Umsatz machen, die komischerweise seit 15 Jahren die gleiche Betriebshaftpflicht, die gleiche Inhaltsversicherung bei der gleichen Gesellschaft haben. Da hat der Makler die letzten 15 Jahre nichts mehr gemacht. Also das ist halt, oft als Argument genutzt, was aber wirklich nicht so gelebt wird. Das wird vielleicht einmalig beim Eindecken gemacht, aber auch da haben sehr oft ihre 3, 4 Gesellschaften, mit denen sie gern zusammenarbeiten. Deswegen, da halte ich ehrlich gesagt gar nichts davon, von dem Argument, das sie da immer bringen.
Ja, aber ich wollte es mal aus deinem Mund auch nochmal hören, weil es mich sehr gut fand. Gut, also eine Frage, bester Tipp, haben wir schon gehabt. Zweite Frage ist, was hättest du gern schon am Anfang deiner Karriere gewusst?
Sei authentischer. Ich war am Anfang, vielleicht auch, weil ich so jung war, hat man natürlich gerne probiert, im Beratungsgespräch jetzt nicht zu verstellen, ist das falsche Wort, aber professioneller zu reden, so einen professionelleren Faden zu haben, statt einfach auch authentisch mit der Art und Weise mit den Leuten umzugehen. Das habe ich dann relativ schnell umgestellt und habe dann auch gemerkt, wie sich das krass verändert hat, wie ich wahrgenommen werde, weil das halt nicht so aufgesetzt war. Und das ist ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann, wo man am Anfang denkt, ah ja, man hat mit Finanzen zu tun, seriös, wo es auch viel ernst und seriöser auftreten, so seid authentisch.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Und jetzt kommen wir zu dem, wo ich vorhin sagte, wir machen einen Spannungsbogen. Bücher, die du empfehlen kannst. Eins war The Giver, glaube ich, oder Go Giver.
Von Bob Burg.
Wie Bob?
Bob Burg. Das ist wirklich absolutes Favorite-Buch, was ich schon so vielen Freunden auch empfohlen habe zu lesen. Und also das kriegt von mir auch jeder Außendienstler, kriegt das geschenkt an seinem ersten Arbeitstag mit einer persönlichen Widmung vorne drin, weil das für mich einfach, wie bei mir hier Kundenbetreut und gearbeitet werden soll, genau nach diesem Konzept sein. Wir stiften Werte. Und das Schöne ist, wer einen Wert stiftet, darauf folgt Wertschöpfung. Nicht den Verkauf sehen, nicht, oh, die Provision kann ich da und daran verdienen, sondern nein, für mich geht es immer darum, ich trichte das meinen Außendienst dann Woche für Woche ein. Wir stiften Werte. Wir gucken, wie helfen wir Kunden, was für einen Wert können wir stiften. Und die Wertschöpfung danach, wenn wir das in den Vordergrund stellen, ist meistens sogar höher, wenn wir irgendwas anderes in den Vordergrund stellen, was leider Gottes in unserer Branche recht häufig der Fall ist.
Okay, Go Giver. Das habe ich noch nie gehabt. Das muss eine ganz neue Empfehlung. Ich bin gespannt. Was hast du noch für Empfehlung?
Think and Grow Rich von Napoleon Hill.
Ah, okay.
Das habe ich gelesen und finde es echt cool. Einfach auch so dieses Thema Vision, Großdenken, finde ich wichtiger Part vom Unternehmertum, weil man ja oft dann von Leuten irgendwo runtergezogen wird. Gibt ja auch so diesen Satz, du brauchst eigentlich Ziele und Visionen, die so groß sind, dass du Angst davor hast, sie anderen Leuten zu erzählen, weil sie sich dann auslachen werden. Aber das ist halt leider Gottes so. Da muss man einfach anders ticken und anders denken.
Das stimmt. Allerdings muss ich jetzt sagen, aus der Erfahrung mit den ganzen Gesprächen mit so Königsmachern und sowas, ich glaube, dass Leute, die ähnlich ticken wie du, nicht das gleiche wollen, aber auch, dass die überhaupt nicht, dass die einfach eher sagen, voll geil. Also ich glaube, wenn Leute dich auslachen, dann verstehen die nicht, was du willst, sondern es ist einfach, entweder das ist Neid, Unsicherheit oder irgendwas, aber es ist nicht... Also richtige Leute, die auch Unternehmer sind, auch Bock haben, irgendwas zu machen, die sagen, ey, die go, weißt du, so geh.
Die finden es geil. Da bin ich zu 1000% bei dir. Aber ich sag's mal, ein Großteil der Gesellschaft, der halt eben nicht Unternehmer ist, würde da einen Kopf schütteln und sagen, was ist denn das für ein Spinner?
Okay, ja, stimmt. Gut, und dann noch ein Buch?
Ich habe sogar noch zwei dabei, ich konnte mich nämlich nicht entscheiden. Voll, und zwar, das eine ist Das Café am Rande der Welt von John Strelecki oder wie man es ausspricht, weil das ist halt auch so was, weg vom Unternehmertum hin zu nicht immer nur arbeiten, 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 sondern sich auch mal wirklich so mit dem Thema Sinn des Lebens beschäftigen. Was will ich denn wirklich tun? Was macht mich glücklich? Weil das muss ich ja erstmal wissen, was für ein Leben würde ich gerne führen? Und erst dann kann ich mir das Ganze aufbauen und kann gucken, was für einen Weg kann ich denn dorthin nehmen? Also das hat wirklich, das habe ich vor einem viertelhalben Jahr gelesen, das habe ich zum 10-Jährigen von meiner Bezirksdirektorin Gloria geschenkt bekommen und fand es echt richtig, richtig cool, weil mir das in einer gewissen Art und Weise halt doch mal so ein bisschen anders die Augen geöffnet hat. Es ist halt einfach mal drum, also, ja, Marco, wie soll denn dein Leben eigentlich aussehen? Wie willst du es denn später mal führen? Weil nur dann kannst du ja die Weichen dorthin stellen.
Ist auch, also kann ich auch. Es ist ein schönes, es ist auch ein kleines Buch. Ne? Ich habe immer noch einfach, und das ist wirklich hängen geblieben, dieses Zweck der Existenz. Es ist einfach ein schönes... Das ist wirklich mal einfach ab und zu mal fragt, ist ja egal, in welchem Zusammenhang. Sagst du, okay, Zweck der was ist denn der Zweck von deiner Existenz? Ne? Genau. Und das ist der Gute. Ja. Gut.
Und dann zu guter Letzt, Keine Zeit, bin im Stress von Rainer Capellan. Einfach auch so das Thema, es geht nicht immer nur um Arbeit, Arbeit, Arbeit. Klar, das hört sich jetzt blöd an von jemand, der jetzt 2,5 Jahre nur Vollgas gegeben hat und gefühlt jedes Wochenende gearbeitet hat, aber auch da mal das Handy wegzulegen. Dinge bewusster zu machen, nicht am Arbeitsplatz Mittag zu essen und sagen, nee, jetzt, wenn ich mir nur 20 Minuten nehme, ich esse jetzt bewusst hier Mittag, genieße das Essen oder ich gehe jetzt einmal 15 Minuten spazieren, lass mein Handy da, bin ich abgelenkt, mache nicht Multitasking und wie gehe ich mit Stress um, wie kann ich das Thema eindämmen? Das fand ich so generell so ins Thema Strukturierung, Lebensarbeitsprozess, fand ich das echt ein cooles Buch und kann es wirklich nur jedem wärmstens empfehlen, das mal gelesen zu haben, weil es gibt im Leben so viel mehr als nur die Arbeit.
Das stimmt und ich muss einwerfen, dass du gar nicht, ja, dass du halt schon genau das ja gemacht hast mit deinem, zum Eingangs, ne, deinem Urlaub, der halt keine Vacation war, ja, sondern, ja, und zwar ganz genau, zu sagen, okay.
Aber ich muss sagen, die letzten zwei Urlaube, also letztes Jahr und vorletztes Jahr, die eine Woche, wo ich weg war, da habe ich halt ganz normal durchgearbeitet. Okay. Deswegen, aber ich weiß, was du meinst und deswegen, das habe ich mir auch vorgenommen. Das habe ich sogar extra vor dem Urlaub nochmal ein zweites Mal gelesen. Siehste?
Sehr gut. Und nicht dran gehalten. Sehr gut, sehr schön. Ja. Wunderbar. Das war, wie gesagt, weil ich schon sagte, wir hören uns auf jeden Fall wieder am Königsmauer-Podcast. Ich bin sehr gespannt. Freut mich. Und ja, es war wundervolles, mega gutes Gespräch. Ich glaube echt, dass jeder, der wirklich, glaube ich, das, was du in der Bachelorarbeit geschrieben hast, du hast wahrscheinlich gar nicht so weit gedacht, was du jetzt getan hast, aber das ist ja wirklich das. Du hast schon die, so glaube ich, muss echt so eine neue Agentur auch wahrscheinlich das Denken, also ne, der Agenturinhaber muss ähnlich denken, ja, und so agieren. Ich glaube, es müssen die Leute, wer es gehört hat bisher, hat das hoffentlich auch mitgenommen so. Also ich fand es ein sehr schönes Gespräch, hat mir echt Spaß gemacht.
Dito, kann ich nur zurückgeben.
Ich hoffe, Sie empfanden es ebenfalls als ein sehr schönes Gespräch, bei dem Sie auch das ein oder andere mitgenommen haben. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Marco Klenk von der R&V. Mein Name ist Marco Petersohn und das war eine Podcast-Produktion von Ass im Ärmel, dem Ass im Ärmel bei Presse-, Medien- und PR-Arbeit für Finanzdienstleister, denn mit Social Media erreichen Sie bestenfalls einen Teil Ihrer Zielgruppe mit Ass im Ärmel, Reputation und Reichweite innerhalb und außerhalb der eigenen Bubble. Auf Wiedersehen.